Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Wie immer mit bestens gelaufenem Publikum. Aber wie kann das auch anders sein nach so einem Länderspiel gestern? Das war ja nur Bosnien-Herzegowina, nur in Anführungszeichen. Aber 7:0, die Mannschaft von Julian Nagelsmann macht richtig Freude. Der Trainerfuchs Nagelsmann lässt Deutschland Zauberfußball spielen. Darüber sprechen wir hier in der Sendung. Und wir sprechen auch natürlich über den BVB und seinen immer noch jungen Trainer Nuri Sahin. 10 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Der Trainer Rookie. Ist Sahin zu unerfahren für den BVB? Eine der Fragen, die wir versuchen zu klären heute. Und ein anderer Trainer ist eine ganz heiße Traineraktie, weil er schon in Leverkusen gehandelt wird, wenn Xabi Alonso weggeht. Und ich weiß nicht, ob mein Mikrofon funktioniert, aber vielleicht hören Sie mich jetzt wieder. Also es geht nämlich um Sebastian Hoeneß. Und da sagen wir, ist so ein bisschen Trainerfrust dabei, denn Hoeneß kämpft mit einer anhaltenden Negativserie. Und wieder mit dabei im Kreis der Bundesliga-Trainer ist Dieter Hecking. Und gleich bei seinem ersten Spiel mit dem VfL Bochum einen Punkt geholt gegen den Doublesieger. Ich glaube, mein Mikrofon macht es nicht lange mit. Trainerfreude, Hecking erweckt den VfL Bochum mit Leben. Und jetzt kommt er hier rein, Dieter Hecking, und ich nehme mir ein Handmikrofon mit. Herzlich willkommen, Dieter Hecking, der neue Cheftrainer des VfL Bochum. Da kommt er. Wir freuen uns sehr, dass er den Weg nach München auf sich genommen hat. Hajo von Adel und Ben sind natürlich heute auch am Start. Dieter, grüße dich.
Morgen,
servus. Ich habe schon mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, aber okay. Bei dir alles gut gegangen, Anreise, pünktlich, wunderbar.
Ja, war Flughafen geht. Bahn wäre schwieriger geworden.
Ja, genau. Und jetzt am Länderspiel, in der Länderspielwoche, wie sieht's da aus? Wie viel Arbeit ist das für einen Vereinstrainer? Wie viel Arbeit ist das für dich gerade?
Ja gut, ich bin jetzt erst neu in Bochum angekommen. Deshalb war die Woche schon sehr intensiv natürlich. Wir haben fast durchtrainiert, haben jetzt auch nochmal 2 Tage frei gemacht und ab morgen geht's dann Richtung Stuttgart.
Wir freuen uns sehr, von dir zu hören, wie du den VfL Bochum in der Klasse halten willst. Das wird ja eine schwierige Aufgabe. Ihr habt jetzt 2 Punkte. Aber das erste Spiel hat ja schon mal richtig gut funktioniert und freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Dieter Hecking, meine Damen und Herren. Morgen. Und jetzt wollen wir wissen, wer mit uns hier noch in dieser Runde heute diskutiert. Ich freue mich sehr auf Michael Markus, den Sportchef Phil West. Herzlich willkommen, Michael. Außerdem Zvezdan Misimovic, genannt Zvetschke, ist für mich leichter als der Vorname. Ehemaliger Bundesligaspieler, Nationalspieler Bosnien und ein Münchner Junge. Dann haben wir von ProSieben und RAN Christian Düren hier. Herzlich willkommen, Moin. Christian. Und unser Dopa-Experte heißt heute Mario Basler. Morgen. Und wir haben natürlich weitere Verstärkung hier im Team. Das ist Katharina Kleinfeld. Und Katharina beginnt wie immer mit der Frage der Woche. Und die beschäftigt sich mit ihm, mit Dieter Hecking.
Absolut. Ja, wir wollen dann natürlich wieder ein bisschen mit Ihnen diskutieren. Zu Hause, am Telefon. Also Sie können es gleich schon mal direkt bereitlegen. Es geht um Dieter Hecking, es geht um den VfL Bochum. Manchmal kann Fußball so einfach sein. Das wird sich jetzt der eine oder andere VfL-Fan denken, der sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass der nächste Punkt jetzt eingefahren wird. Und dann klappt es ausgerechnet gegen den deutschen Meister. Ausgerechnet gegen Leverkusen. Das hat einige vielleicht gewundert, aber einen Mann offenbar nicht. Gerrit Holtmann, der nämlich voll des Lobes war und gesagt hat, das ist einfach ein überragender Trainer mit Aura, mit Charisma, der uns etwas mitgibt. Dem glaubst du einfach alles. Ja, was glauben Sie, Dieter Hecking, denn schafft er es, tatsächlich die Klasse zu halten? Das ist unsere Frage der Woche. Machen Sie gerne mit. Und da haben wir 2 Antwortmöglichkeiten. Entweder ja, der Hecking zaubert Bochum zum Klassenerhalt oder B, nein, selbst für Rettungsexperte Hecking ist die Mission unmöglich. Also entweder online auf sport1.de oder unter der 01379 011 011 und dann diskutieren Sie mit.
Wir sind gespannt also auf Ihre Meinung, meine Damen und Herren, aber beginnen nicht mit dem VfL Bochum, sondern mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und das hat gestern richtig Spaß gemacht. 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina.
Wie? Nur 7-0? Kein Wunder, wenn man sich derart im Weg steht. Aber jetzt mal im Ernst. Dieser Auftritt war mehr als überzeugend. Und ein temporeiches Feuerwerk der Spiel- und Kombinationsfreude. Von einer Mannschaft, die unglaublichen Bock hat, immer wieder den Ball zu erobern und ihn reinzumachen. Sprich, mit einem unstillbaren Torappetit gesegnet ist. Zur großen Freude der deutschen Fußballfans.
Ich glaube, unterhalten haben wir die Leute schon, sowohl im Stadion als auch vor den Fernsehgeräten.
Ich glaube, es hat auch jeder gesehen, was für eine Energie auf dem Platz geherrscht hat.
Und dann natürlich auch diesen Hunger weitermachen zu wollen. Und die Kombination funktioniert momentan ganz gut.
Mir geht schon viel darum, diese Gier einfach zu spüren, dass man gewinnen möchte und dass es einem Spaß macht zu gewinnen.
Der Bundestrainer und der Höhenflug einer Nationalmannschaft, die einfach Spaß macht. Nagelsmann hat aus herausragenden Einzelkönnern ein funktionierendes Kollektiv geformt. Und nur ein Aspekt kann die Euphorie jetzt dämpfen. Wir müssen immer noch 20 Monate warten, bis wir Weltmeister werden.
Mario, hält sie 20 Monate aus?
Ich werde auf sicher, wenn diese aushalten, die 20 Monate. Und wir werden uns in 20 Monaten dann mal wieder sprechen, wenn wir dann gegen große Nationen spielen. Und da müssen wir einfach mal gucken, ob es dann genauso weitergeht. Das wollen wir uns ja wünschen. Oder erhoffen wir uns natürlich auch, aber ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtiger geworden. Ne? Durch die letzten Jahre auch schön 7-0 gestern, aber man darf natürlich auch den Gegner dabei nicht vergessen.
Aber trotzdem, das, was Sie gespielt haben,
also toll. Muss, oder? Toll. Ich glaube, wenn wir mitgespielt hätten, hätten wir auch noch 5-0 gewonnen. Ja, Entschuldigung. Tolles Spiel. Die Mannschaft gibt Vollgas. Man sieht, sie haben alle Lust. Aber bitte vergessen, Nummer 70 in der Welt.
74.
74er sogar.
Also Bosnien ist nichts, oder?
Nein, das geht doch nicht. Es ist nichts. Es
greift direkt ihn an hier.
Nein, es geht nur darum, Zwetschke wird es ja gleich selbst sagen. Er hat selbst ein 5-0 getippt. Also bitte, Kirche im Dorf lassen.
Oh, 3 Euro. Mario weiß immer schon. Aber der Griff ging direkt zum Geld. Ja. Ja, war die deutsche Mannschaft so gut oder ist die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft nicht so stark?
Ja, momentan befinden wir uns in einer sehr schwierigen Lage und natürlich, denke ich, bei der deutschen Nationalmannschaft sieht man schon den Trend, seitdem Julian Nagelsmann ist, da nach oben, spielen eigentlich einen guten Fußball, auch jetzt gegen Holland, hab ich ja auch verfolgt, weil wir in derselben Gruppe sind und waren da schon überzeugend, aber wir waren gestern leider total überfordert und waren kein ebenbürtiger Gegner und 7-0 ist natürlich hart, aber ich denke, dass Deutschland nicht an die Grenzen gehen musste gestern, auch obwohl sie 7-0 gewonnen haben.
Ich glaube ja grundsätzlich auch, ist das Spiel gestern isoliert betrachtet, bin ich bei Mario. Das musst du wahrscheinlich ausklammern mit der Mannschaft, die auch, glaube ich, über ein Jahr nicht mehr gewonnen hat, ein Spiel. Aber die Entwicklung grundsätzlich, die Nationalmannschaft ja macht, die ist ja gut und die ist ja eben richtig. Alleine wenn du siehst, ich glaube, es ist das erste Mal seit Jahren, dass wir nicht über Baustellen innerhalb der Mannschaft sprechen. Ja, du hast vorne im Sturm, hast du jetzt mit Kleindienst auch einen, der ersetzt jetzt gerade mal Füllkrug. Die Diskussion mit Kimmich ist beendet. Wo spielt er in der Nationalmannschaft? Man hat ihn zum Kapitän gemacht, jetzt ist er hinten rechts zufrieden. Du hast auf links endlich mal Optionen. In der Innenverteidigung, Schlotterbeck war gestern nicht mit dabei, da hast du Optionen. Also du hast viele Optionen und du hast wenig Baustellen. Das heißt, Nagelsmann kann jetzt eigentlich wirklich arbeiten an der Mannschaft. Und gestern war einfach Sinnbild für die Entwicklung, für die gute Entwicklung bei der Nationalmannschaft.
Dieter, das ist ja so, diese Schlusstafel unseres Beitrags, jetzt müssen wir noch 20 Monate warten, die kommt natürlich von dieser Pressekonferenz von Julian Nagelsmann nach der EM, wo er sagt, es ist so scheiße, dass man jetzt noch so lange warten muss. Und der hat das Ziel ausgegeben. Aber wie gut ist denn diese Nationalmannschaft? Also dieses Länderspieljahr 24 kann sich ja schon sehen lassen.
Also wenn ich mal 2 Jahre zurückblicke, dann lagen wir im Tal der Tränen im deutschen Fußball, alles war schlecht, keine Euphorie im Land, ich glaube es lieber so. Also das, was gestern Abend gespielt wurde, auch wenn es nur Bosnien-Herzegowina war, so einen Fußball haben wir lange auch gegen die vermeintlich schwächeren Nationen nicht gesehen und deshalb würde ich jetzt gar nicht zu viel kritisieren wollen. Wir sollten einfach mal den Moment genießen, auch wenn es noch 20 Monate bis zur Weltmeisterschaft sind. Da wird auch der eine oder andere vielleicht nochmal durchs Sieb fallen, da wird ein anderer wieder sich ins Rampenlicht spielen. Also ich bin froh, dass wir diese Diskussion mal beendet haben, wie schlecht ist der deutsche Fußball. Ich glaube, wir haben Ausnahmefußballer in Reihen der Nationalmannschaft und ich habe gestern Abend entspannt vorm Fernseher gesessen.
Und das genossen, oder?
Genau. Ja.
Ist das eigentlich der größte Verdienst von Julian Nagelsmann, dass also wieder eine Einheit auf dem Platz steht und eine Einheit zwischen Fans und Mannschaft herrscht?
Jetzt mal unabhängig davon, dass es sportlich wieder richtig gut läuft. Und wenn das so weitergeht, dann gehören wir mit Sicherheit zu den Top-Favoriten, vielleicht auch auf einen möglichen WM-Titel. Aber ich finde auch, was Christian sagt, diese Zeitenwende, ne, die in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht so ganz funktioniert hat, die hat der DFB hinbekommen. Ja? Ich erinnere mich noch an die WM in Russland, nicht nur, weil ich dabei war, sondern ab da ging es ja los und nur noch bergab, nachdem man zuvor den Confed Cup gewonnen hatte. Und jetzt hast du es geschafft, wirklich das Volk wieder zu einen. Die Leute schalten den Fernseher wieder an, weil sie sich drauf freuen und nicht, weil sie müssen oder gar nicht mehr. Das war ja oft der Fall. Mhm. Du bist wieder nah am Fan dran. Und nicht weit weg, man hatte ja unter Bierhoff manchmal die Angst, dass die Mannschaft irgendwann auch noch mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach Köln fliegt, weil man bloß keinen Menschenkontakt haben möchte, sage ich jetzt mal überspitzt. Das ist alles weg, du bist wieder nah dran und ein großer Verdienst gilt da natürlich Rudi Völler. Der ist einfach der hat das Volk mit Nagelsmann und dieser Mannschaft, mit diesen Musialas und Wirtz emotionalisiert. Du stehst wieder dahinter und wie es in 20 Monaten geht, vielleicht hat Mario recht, wenn er es ein bisschen kritischer sieht, wir sind ein bisschen euphorischer.
Das war brutal, was sie gespielt haben, war einfach brutal gestern. Ja? Und selbst als drei Neue reinkamen, wurde kein Tempo rausgenommen. Und das war ja normalerweise, konntest du bei der Nationalmannschaft, wenn es 4-0 steht, konntest du den Fernseher ausschalten, da wird nichts mehr passieren. Weil dann spielen sie es zu Ende, es wird noch irgendwer reingeworfen, der irgendwo in der Bundesliga zwei gute Spiele gemacht hat. Und du wechselst gestern Sané, Gnabry und ich weiß nicht, wer der Dritte war, ich glaube Leveling war es, die wechselst du ein. Ja? Und das Tempo im Spiel ist exakt das gleiche wie vorher. Ja, du musstest 90 Minuten gucken, wenn du 90 Minuten richtig guten Fußball...
Gut, gegen Spanien und andere Nationen wird das wahrscheinlich nicht so einfach sein.
Keine Frage.
Bin ich bei ihm.
Frage, ja.
Aber es geht ja erstmal darum, dass die Atmosphäre um diese Mannschaft herum wieder eine andere ist. Das war schon bei der EM zu spüren. Dieses Eröffnungsspiel, das war gigantisch, einfach nur von der Atmosphäre, auch gar nicht sportlich. Das war auch ein eher schwacher Gegner mit Schottland. Aber da hast du auch noch mal im Stadion gemerkt, na, da bewegt sich gerade wieder was.
Ja, und dieses, Mario, dass sie dann doch weitermachen, dass sie in der zweiten Hälfte, Christian sagt das ja, weiter Tempo machen, auf Tore gehen, Tore schießen wollen, noch eins. Das ist ja eine Qualität, die zwischendurch ein bisschen verloren gegangen ist bei der deutschen Nationalmannschaft, oder?
Also nochmal, nicht falsch verstehen. Es war ein tolles Spiel, was wir gestern geliefert haben. Ich bin aber immer noch ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Man hat es ja die letzten Jahre gesehen. Wir haben vor dieser Europameisterschaft zwei Spiele gewonnen. Dann hat es geheißen, wir werden wieder Europameister. Also ich bin da durch die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen geschädigt. Ja, es macht Spaß, wie wir es alle sagen, der deutschen Nationalmannschaft zuzugucken. Aber trotz allem darf man immer nicht vergessen, gegen wen wir auch gespielt haben und das ja immer weitermachen. Ja, wenn du 3-0 führst, 4-0 führst, du siehst, der Gegner hat keine Möglichkeit, dir etwas entgegenzusetzen, dann muss ja Fußball auch noch weiterhin Spaß machen. Dass du dann 90 Minuten Gas gibst, ist doch klar. Ich meine, wir müssen ja auch einiges aufholen durch die letzten Jahre, wo man den Zuschauern zu Hause zugemutet hat. Muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Aber dass du skeptisch bist, heißt nicht, dass du der Mannschaft das nicht wünschst, den maximalen Erfolg, oder?
Also ich wünsche mal grundsätzlich jeder deutschen Mannschaft, vor allem unserer Nationalmannschaft, den bestmöglichen Erfolg. Aber die letzten Jahre habe ich doch immer recht gehabt. Immer mit meinen Aussagen, wann wir ausscheiden.
Immer mit meinen Aussagen recht gehabt.
Ich habe die Vorrunde damals vorausgesagt, Katar. Ich habe alles vorausgesagt, die letzten drei Turniere.
Bist du eigentlich das Orakel, oder?
Eigentlich ja.
Dachte, das wäre so eine Frage.
Eigentlich muss man mich vor jedem Turnier fragen, wie weit wir kommen. Ich habe dieses Jahr auch gesagt, bei der Europameisterschaft. Viertelfinale wäre ich ja zufrieden. Haben wir ja Gott sei Dank geschafft.
Krake Paul wird
ja, aber dann sag doch direkt vor die WM 6.
Nein, ich
dann brauchen wir doch gar nicht 20 Monate.
Ein bisschen an.
Wenn er das weiß, kann er es doch jetzt schon sagen.
Ja, naja, aber jetzt, weißt du es jetzt schon, wie die WM aussieht?
Wahrscheinlich, aber ich sag's noch nicht.
Aber wir hören mal Julian Nagelsmann zu, der über eben diese Gier spricht, seiner Mannschaft, die er ja auch versucht zu vermitteln, den Spielern einfach gierig zu sein auf noch ein Tor und noch ein Tor.
Mir geht schon viel darum, diese Gier einfach zu spüren, dass man gewinnen möchte und dass es einem Spaß macht zu gewinnen und dass man auf der anderen Seite, es hilft auch schon, wenn man es hasst zu verlieren. Das heißt nicht, dass man damit nicht umgehen kann, das musste ich auch lernen, aber was ich nicht mag, ist immer sagt, ja, du musst auch verlieren können. Nee, das muss man nicht. Man muss akzeptieren, dass man mal verliert, aber du musst nicht verlieren können. Du musst die richtigen Lehren draus ziehen. Jeder, der verlieren kann, wird nie so ein richtiger Gewinner sein.
Ich zahle die 3 Euro dafür gleich für Julian Nagelsmann, aber er hat ja recht, ne? Also, wer gut verlieren kann, wird nie ein Gewinner sein. Und du hast was Ähnliches, also ein bisschen ähnlich in deiner ersten Pressekonferenz und musste auch erstmal wieder ans Gewinnen denken, dass überhaupt da wieder dieses Wort beim VfL Bochum reinbringen. Ist natürlich bei der Nationalmannschaft anders, aber ich glaube, du kannst ihn verstehen, was er damit meint oder was da für ein Geist in der Mannschaft entstehen kann, oder?
Also ich glaube, jeder, der Fußball spielt oder der Sportler ist, will gewinnen. Ja. Sonst brauchst du es ja nicht machen. Also ich war als Spieler auch immer, ich habe es jetzt noch mit meinen Enkelkindern, meinen Kindern, wenn wir dann ein einfaches Gesellschaftsspiel spielen, will ich gewinnen. Ja? Und die fluchen dann immer, wenn ich dann diese Ehrgeiz entwickle.
Lässt die Enkel nicht gewinnen mal?
Nein, ab und zu, nicht immer, okay. Ja, um des Friedens willen. Aber nein, es ist doch so, wir sind Sportler und ein Sportler will gewinnen. Und deshalb gehe ich auf den Platz und deshalb trainiere ich. Und deshalb will ich beim 100-Meter-Lauf der Erste sein. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber so bin ich. Und ich glaube, genau diese Mentalität, die Julian da gerade sagt, das sollte uns Sportler eigentlich immer antreiben. Egal, ob du Mannschaftssportler bist, Einzelsportler, es geht immer um den Sieg.
Ja, klar. Und wie gesagt, dieser Geist ist in der Nationalmannschaft wieder entstanden. Und der kann auch zu was Großem führen, ne?
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, was Mario denkt, aber der sagt es ja nicht. Ne? Auf jeden Fall, wie ich es vorhin schon skizziert habe. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Atmosphäre. Mhm. Und im Kopf gewinnst du solche Dinger. Genau wie der VfL Bochum im Kopf nicht absteigen wird am Ende, wird auch das Ding.
Also du weißt, dass der VfL Bochum drin bleibt?
Das habe ich jetzt so nicht gesagt. Ich wünsche es dem VfL Bochum. Ich glaube, die haben eine gute Lösung gefunden mit Dieter Hecking. Ja. Aber auch das wird sich bis zum Winter entscheiden. Wenn bis dahin nicht der Anschluss in der Tabelle hergestellt wird, dann wird auch Dieter Hecking nicht viel ausrichten können am Ende, vermeintlich.
Aber bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Nationalmannschaft. Mario, es ist vorhin auch angesprochen worden, wir haben großartige Spieler, ja, also Wirtz, Musiala werden immer genannt, viele andere mehr. Musiala, was ist eigentlich mit dem los? Er macht jetzt diese Kopfballtore die ganze Zeit. Das ist schon das vierte jetzt in kurzer Zeit. 3 im Verein, 1 in der Nationalmannschaft. Aber da hat er sich verbessert oder ist er jetzt abschlussmäßig einfach stärker geworden? Wie siehst du denn seine Entwicklung, was das angeht? Auch dieses Klare, diese Torchancen auch verwerten.
Naja, ich muss so ein bisschen zurückdenken. Vor ein paar Wochen hat, glaube ich, Didier Hamann so ganz komische Sätze über Musiala gesagt. Ich glaube, das widerlegt er gerade im Moment, Musiala. Ich habe schon immer an diesen Jungen geglaubt, was für Fähigkeiten der hat. Jetzt hat er natürlich, jetzt kommt ein bisschen das Kopfballspiel noch dazu, was vielleicht vor Wochen, Monaten noch nicht so da war. Aber er entwickelt sich gerade im Moment so in die Richtung, das Aushängeschild des deutschen Fußballs zu werden. Ne? Von seiner fußballerischen Fähigkeiten, von seiner Gesamtentwicklung der letzten Wochen. Monate, er hat ja schon unheimlich viel mitgebracht. Aber bei ihm siehst du eigentlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer noch so eine stetige Weiterentwicklung. Der Junge ist ein Ausnahmefußballer. Mhm. Und ich wünsche mir nur, dass er jetzt nächste Woche oder in 14 Tagen dann
verlängert,
beim FC Bayern unterschreibt, dass wir so einen Jungen weiter in der Bundesliga sehen, weil das macht einfach Spaß, wenn der den Ball hat. Du hast immer das Gefühl, da rennen 4 Mann auf den drauf und irgendwie kommt er doch mit dem Ball dann noch raus. Und das ist schon klasse, dem Jungen zuzugucken.
Und brutal auch, wie er profitiert von Wirtz und von Havertz gestern auch. Ne? Also auch das, ne? Dadurch bekommt er natürlich nochmal ganz neue Freiheiten. Auch Kleindienst eben vorne nochmal drin. Also dieser Viererpack, den du da vorne drin gestern hattest, war einfach brutal, weil jeder vom anderen profitiert hat. Ja. Und das war, glaube ich, nochmal ganz ausschlaggebend auch für Musiala, weil er Freiräume wieder bekommt und eben auch in die Box gehen kann dann. Ja.
Dieter, wenn wir uns das Tor nochmal kurz anschauen, er hat ja ein paar Kopfballtore geschossen, wo du denkst, okay, den macht jeder. Aber der war gar nicht so, ohne den da platziert reinzusetzen. Ne?
Das war gegen die Laufrichtung, da wo der Ball herkommt, da köpfe ich hin. Aber nein, Jamal Musiala ist sicherlich momentan zu Recht, dass er sehr hoch gelobt wird, weil er Fähigkeiten hat, eine Leichtigkeit vor allen Dingen auch im Spiel. Du siehst in jeder Aktion von ihm, er hat diesen Spaß. Ja? Mhm. Aber er will auch alles effektiv oder effizient zu Ende spielen. Also er gibt sich nicht damit zufrieden, wenn er dann irgendwo sich festläuft oder wenn er mal einen Rückpass spielt. Der ist immer zielgerichtet Richtung Tor und das macht ihn momentan richtig stark und hilft natürlich sowohl der Nationalmannschaft als auch Bayern München. Mhm. Und ich bin voll bei Mario. Es wäre natürlich schon klasse, wenn so ein Spieler in der Bundesliga bleibt.
Aber so, der Musiala war ja nicht umsonst immer bei Hermann Gerland am Kopfballpendel.
Ja, das kennst du auch noch. Ne? Da hat sich ja bei Hermann, bei dir, glaube ich, die Zähne ausgebissen, oder?
Ja, nee, an denen kann sich keiner. Okay. Mit denen kann sich keiner messen.
Okay, verstehe. Also das Kopfballpendel hat offensichtlich dazu Erfolg geführt. Aber Julian Nagelsmann, sein Nationaltrainer, der ihn ja auch im Verein schon hatte, hat eben auch noch ein paar interessante Sachen gesagt über Jamal Musiala. Eine Fähigkeit, dieses immer besser werden wollen.
Das ist das, was ihn aktuell, finde ich, super gut auszeichnet, dass er einfach neben seiner Dribbling-Qualitäten und 1-gegen-1-Situationen, wo er dann zum Torabschluss kommt, einfach auch bei Flanken und bei Hereingaben in der Box steht, was jetzt nicht immer so typisch ist für so einen klassischen Zehner. Und da hat er extreme Entwicklungsschritte gemacht, weil er auch schon ein Spieler ist und da können sich sehr viele junge Spieler, die Profi werden wollen, was abschneiden. Er hört extrem zu und will immer alles wissen, holt sich immer Szenen, will besser werden. Und das hat er auch schon vor 2,5, 3 Jahren gemacht und das macht er nach wie vor. Er hat nicht das Statusdenken, dass er der Superstar ist und er muss nichts mehr lernen, sondern der ist da extrem offen und am Ende belohnt er sich ja nur selber mit dem Fleiß, den er hat. Und das hat er heute wieder sehr gut gemacht.
Ja, du kannst dich da so ein bisschen reindenken. Du hast ja ein bisschen auf einer ähnlichen Position gespielt. Das ist auch so ein spielerischer Typ. Wie beobachtest du die Entwicklung von Jamal?
Also die ist überragend. Ich denke, vorher hat man ihn ein bisschen angekreidet, dass er vielleicht nicht die Tore macht oder so zum Abschluss kommt und sich in Dribblings ein bisschen da verhakt. Aber in letzter Zeit ist er sehr effektiv, kommt in den 16er rein und hat ja in der letzten Zeit, wie wir schon angesprochen haben, ein paar Kopfballtore auch gemacht, was jetzt nicht üblich war für ihn. Und die Entwicklung ist überragend.
Und dieses Zusammenspiel wird's mit ihm, das hat der Christian ja auch angesprochen, da gab es ja am Anfang immer die Diskussion, geht das überhaupt? Gehen die beiden zusammen? Aber das funktioniert ja besser, als das viele, sagen wir mal so, ein bisschen prognostiziert haben, oder?
Naja, aber gute Spieler finden ja immer zusammen. Also ich meine, wenn du musst dich ja nicht unbedingt auch außerhalb des Platzes so gut schon wieder bezahlen.
Ja, gute Spieler finden immer zusammen. Also entschuldige bitte.
Wird schon eng hier, da liegen nur noch zwei.
So lang, bis ich dir die nächsten 2 Stunden keine Antwort mehr gebe, gell?
Du hast ja auch nur
noch. Ich sage einfach nichts mehr.
Macht der Stefan auch immer, aber das, ich überlebe auch.
Es ist ja so, es geht ja in der Mannschaft, ob das in der Nationalmannschaft ist oder auch im Verein. Du musst die außerhalb des Platzes gar nicht so gut verstehen. Es geht ja immer am Schluss darum, in der Mannschaft, in diesen 90
Minuten. Wobei die zwei mögen sich.
Das kommt ja noch dazu. Das ist ja auch ein Vorteil, dass sie sich noch mögen. Auch, aber wenn sie sich nicht mögen würden, wissen die genau in diesen 90 Minuten bei der Nationalmannschaft, in jedem Spiel, da müssen die zusammenspielen, weil es zwei außergewöhnliche Fußballer sind. So. Und für mich stand ja nie ein Zweifel dran, nochmal. Bei wir zwei ja auch immer sehr kritisch, ne? Weil er noch nicht den richtigen Durchbruch bei der Nationalmannschaft hatte, wie es auch in Leverkusen teilweise war. Er hat ja noch kein so überragendes Weltklasse-Spiel gemacht, wie jetzt. Natürlich ist es ein hervorragender Fußballer, aber trotzdem die zwei da vorne, das macht schon Spaß, wenn man denen zuguckt, wie die mit der Murmel umgehen. Muss ich sagen, hoffentlich spielen sie bald beim FC Bayern zusammen.
Würdest du wie bei Musiala auch sagen, es wäre ein Traum, wenn auch Flo Wirtz in der Bundesliga bleibt, dann ist das ähnlich realistisch?
Ich glaube, dass für Florian Wirtz schon noch wichtig wäre, noch mal das eine oder andere Jahr.
Vielleicht in Leverkusen?
Weiß nicht, ob es in Leverkusen sein muss. Ich glaube, der nächste Schritt wäre in der Bundesliga dann der FC Bayern, um dann vielleicht auch den Schritt dann, wenn es nicht nächstes Jahr schon ist, mit Alonso nach Madrid zu gehen. Ich glaube, das wäre für ihn selbst, glaube ich, er fühlt sich in Deutschland sehr wohl. Ich glaube schon, dass es nochmal ganz gut wäre, 3 Jahre vielleicht beim FC Bayern zu spielen, bevor er dann den großen Schritt vielleicht zu Real Madrid macht.
Wenn wir schauen, wie das läuft, da diese Causa Flo Wirtz ist natürlich eine riesen heiße Aktie und alle großen Vereine in Europa wollen ihn haben. Wir sprechen gleich weiter hier bei uns in diesem Stahlwerk Doppelpass über einen Mann, der bald die 3 Lions übernimmt. Thomas Tuchel ist noch gar nicht da, kriegt aber schon ordentlich Gegenwind von Teilen der Presse.
Das und vieles mehr auch über Harry Kanes Rolle in der Nationalmannschaft und seinen Frust darüber, dass so viele absagen, sprechen wir hier im Stahlwerk-Doppelpass nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück im Airport Hilton. Bis dahin. Doppelpause am heutigen Sonntag. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Wir sprechen unter anderem mit Dieter Hecking auch über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Haben wir eigentlich das Torwartthema jetzt irgendwie gelöst aus deiner Sicht? Oder ist da noch viel Unsicherheit? Wie siehst du das, Mario?
Naja, es ist, für mich war es ein bisschen überraschend, dass Ortega jetzt halt auch noch dabei ist, ne? Und dass man Trapp, na, der ist schon gar nicht mehr auf der Liste drauf, sehe ich ja.
Ja, unter den fünf ist er nicht mehr. Ja, das sind Ter Stegen, Baumann, Nübel, Blaswig und Ortega. Ja. Ja,
vor allem muss man sagen, die Eintracht spielt ja auch gar keine so schlechte Saison im Moment. Das wundert mich schon ein bisschen, aber vom Grunde her, ich meine, über die Torhüter-Problematik musste man sich ja noch nie Gedanken machen. Wir haben immer gute Torhüter gehabt und nicht immer nur einen, sondern drei, vier sogar. Also diese Diskussion, da mache ich gar nicht mit, weil Torhüter haben wir genug, gute.
Aber dieses, dass er immer noch mal probiert und jetzt einen anderen mitnimmt und so weiter, findet, ist das okay momentan?
Also ich finde es okay. Ich glaube, im Moment ist er noch ein bisschen auf der Findungsphase. Ich finde, Kevin Trapp hätte es auch verdient, dabei zu sein. Ortega finde ich eine gute Maßnahme, weil er hat schon in Bielefeld sehr, sehr gut gespielt. Hat jetzt bei Manchester City, denke ich, nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Und warum soll man auf so einen Mann verzichten? Ja. Ich glaube, wenn das in das Torwart-Team reinpasst bei dem DFB, ich glaube, ich sind wieder wirklich gut aufgestellt. Das war man in den letzten Jahren immer und deshalb, das passt schon.
Ist ja ganz interessant. Also Kevin Trapp war ja so ein bisschen enttäuscht, hat es ja auch geäußert, dass es keinen Kontakt gab mit Julian Nagelsmann. Ist das wirklich so gängige Praxis, dass nur der Torwarttrainer da die Kommunikation mit den Torhütern macht?
Gute Frage.
Der Trainer da nichts macht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird gut abgestimmt sein zwischen Julian und seinem Torwarttrainer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, würde ich es vielleicht anders machen. Ich würde schon versuchen, auch mit Kevin Trapp mal das Gespräch zu suchen, um mir einfach da abzuholen, bevor man jetzt immer eine ständige Diskussion in der Öffentlichkeit hat, wäre vielleicht doch mal ein Gespräch wichtig, damit der Kevin das für sich einordnen kann. Aber letztendlich ist es schon auch bei uns im Verein so, dass der Torwarttrainer natürlich ganz eng dran ist an den Torhütern, die Befindlichkeiten kennt, die Animositäten kennt, aber auch den Leistungsstand natürlich immer auch abklopfen muss. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, jeder Torwart will auch vom Cheftrainer gesehen und gehört werden.
Ja, und ich glaube, die Enttäuschung ist ja schon nachvollziehbar von Kevin Trapp. Ne? Wenn dir eben der zweite Torwart von Manchester City vorgesetzt wird, jetzt war Trapp zwar lange verletzt, aber trotzdem ist natürlich, verstehe ich das schon, wenn du den Ersatztorwart eben von City vorgesetzt bekommst, dann ist das für Kevin Trapp, der andere Ansprüche hat, glaube ich, ganz normal. Aber grundsätzlich, finde ich, hat der DFB auch das mal sehr souverän gemacht mit der Torhüterfrage, indem er einfach klar gesagt hat, Ter Stegen ist die Nummer 1. Wurde jetzt nochmal bestätigt. Wir gucken jetzt, ob Baumann oder Nübel dann die weiteren Spieler Nations League machen und danach ist Ter Stegen die 1. Also die Diskussion ist eigentlich gut abgebügelt worden. Also es ist eigentlich keine. Und das sieht man auch daran, wir diskutieren über den dritten Torwart jetzt gerade. Ja? Ja,
wir suchen hier Phantomthemen. Vorhin haben wir gesagt, alles ist gut, wir haben ja gar keine Probleme mehr. Wir haben das Thema ja selber auch gemacht bei uns, also, weil halt keine anderen Probleme mehr
sagen,
da
sind. Wenn du mit dem Finger auf uns zeigst,
ich habe das nur festgestellt. Ne? Das ist ja angenehm, wenn man solche Themen dann suchen muss am Ende des Tages. Und zu Ortega noch. Ne? Ich halte den auch, haben den auch in Bielefeld schon bewundert. Okay, der ist ein bisschen kleiner als viele andere Torhüter, aber er ist ein sensationeller Torhüter. Und ich finde, es ist einfach ein Stück weit, vielleicht auch einfach mal so eine Auszeichnung, einfach mal ihn zu nominieren, ja, in einem Lehrgang und zwei Spielen. Finde ich völlig legitim auch. Den mal kennenlernen, mal sehen, wie verhält er sich in der Gruppe.
Geht ja auch um den dritten Torwart, darum für die gute Laune auch zu sorgen.
Der
muss das Team aufrechthalten. Mhm. Dafür ist ja auch der
dritte Torwart unter mehr als verdient. Der hat das mehr als verdient. Ja. Und
Peter, du wolltest was. Ich finde, wir müssen auch abwarten, wie Ter Stegen wiederkommt.
Ja, keiner weiß
das
natürlich.
Das ist natürlich ein Aspekt, den Julian Nagelsmann auch berücksichtigen muss. Und deshalb muss er jetzt Länderspiele verteilen, um auch ein Gefühl zu kriegen. Denn ich glaube, wenn du die Nummer 1 im Land bist, das ist auch ein gewisser Druck, der auf der Person landet. Und diese Torhüter haben diesen Druck noch nicht so gespürt. Die haben relativ wenige Anzahl von Länderspielen. Jetzt gegen kleinere Gegner, ich meine, Baumann hat gestern vor der Halbzeit, denke ich, eine Riesenaktion gehabt, wo er gut hält. Also es ist auch eine Kunst, dann in dem Moment entscheidend da zu sein. Aber für mich ist, glaube ich, auch entscheidend, wie kommt Ter Stegen zurück? Ist er gleich wieder auf dem Level, wo er vorher war, vor der Verletzung? Und deshalb finde ich es richtig, dass Julian möglichst viele Torhüter, die in der engeren Auswahl sind, für die Nationalmannschaft auch testet.
Nun ist es ja so, dass Manuel Neuer nicht mehr Teil der Nationalmannschaft ist. Trotzdem gab es noch mal ein Thema diese Woche. Oli Kahn hat sich geäußert, gesagt, als ich zurückgetreten bin aus der Nationalmannschaft, habe ich später gemerkt, ich kann auch dieses Level nicht mehr halten und hat ihm eigentlich angeraten, aufzuhören. Findest du, es steht Oli zu?
Wie lange habe ich Zeit zum Nachdenken?
Nicht lang.
Viel Geld hast du auch nicht mehr.
Doch, ich habe einen Zehner extra noch
zugelegt.
Ja. Ich glaube, am Schluss muss das auch Manuel selbst entscheiden, ne? Ob er sich noch in der Lage fühlt, auf diesem Niveau Champions League, Bayern München, ob er sich noch in der Lage fühlt, da mitzuspielen. Er hat jetzt die letzten Wochen, hat er halt auch mal den einen oder anderen Fehler drin gehabt. Klar, man guckt dann natürlich bei Manuel vielleicht ein bisschen mehr drauf, weil man das halt auch vielleicht so in der Art und Weise nicht gewohnt war von ihm die letzten Jahre, weil es halt ein überragender Torhüter ist.
Glaubst du, dass der FC Bayern ihn versucht zu überzeugen, weiterzumachen?
Ich glaube, dass es ganz allein an Manuel liegt. Dass Manuel wird sagen, ich mache noch ein Jahr oder mache noch zwei Jahre, keine Ahnung. Ich als FC Bayern würde ihm erstmal, wenn er nochmal verlängern möchte, erstmal ein Jahr geben, weil nochmal Manuel ist auch nicht mehr der Jüngste und ein Jahr kann man nochmal machen. Ob es jetzt unbedingt sein muss, ich meine, man hat mit Nübel ja einen Torhüter in der Hinterhand, der ja beim VfB Stuttgart auch keine so schlechten Leistungen, auch gerade letzte Saison gezeigt hat. Und deswegen, ich glaube, es entscheidet Manuel ganz alleine.
Die Diskussion ist ja auch ein bisschen, korrigiere mich gerne, Mario, aber Blödsinn am Ende des Tages, ob du jetzt gegen Bosnien und Ungarn jetzt spielen wirst, ja, als Manuel Neuer oder auf höchstem Niveau bei Bayern und in der Champions League.
Nee, um die Nationalmannschaft geht es ja auch nicht mehr, sondern
Niveau, beim FC Bayern. Ja, aber das Niveau, was Manuel Neuer hat, ist ja unbestritten. Und Manuel Neuer ist auch schlau genug, so wie auch schlau genug war, aus der Nationalmannschaft irgendwann zurückzutreten, zu sagen, bei Bayern reicht es jetzt. Ja? Also der wird einen Teufel tun und seinen Status bei Bayern irgendwie in Gefahr bringen und zum falschen Zeitpunkt abtreten, das glaube ich.
Ich glaube, das war ja schon mal der richtige Schritt für Manuel, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, durch die vielen Spiele, ne, in dem Alter, dann auch die gewissen Pausen zu kriegen für sich selbst, sein Körper, dass er sich auch ein bisschen erholt, weil das Torhüterspiel ist natürlich auch schon jetzt ein bisschen anstrengender geworden, wie noch zur Zeit von Olli oder zu unserer Zeit damals. Da war es froh, wenn du dem Torhüter den Ball nicht geben musst, weil die gedacht haben, da kommt eine Bombe auf sie zu. So haben die Bälle weggeschossen. Heute ist es Pflicht, dass du Fußball spielen kannst. Und deswegen, ja, nochmal, ich glaube, es entscheidet Manuel am Schluss ganz alleine. Ich als Empfehlung für den FC Bayern, die wissen, was sie machen müssen, aber ein Jahr, wenn er sagt, er will noch mal ein Jahr machen, soll er ein Jahr noch machen.
Jetzt kommen ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sind wir gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass und reden weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag. Wir sind nach wie vor im Airport Hilton in München und reden gleich weiter in der Runde. Aber vorher Katharina mit einem Thema aus der Nationalmannschaft rund um den Kapitän.
Absolut. Bevor wir allerdings darauf schauen, müssen wir noch einmal auf ein Parallelspiel des gestrigen Tages schauen. In Amsterdam, da kam es nämlich zu einem medizinischen Notfall bei dem Länderspiel zwischen den Niederlanden und Ungarn, das am Ende 4:0 ausging. Aber in der 7. Spielminute, da war es Adam Szoboszlai, der zum Trainerstab gehört, der Athletiktrainer von Ungarn ist und offenbar zusammengebrochen ist, sich dann gegen Mitternacht, also das Spiel musste circa 15 Minuten unterbrochen werden, konnte dann weitergespielt werden. Gegen Mitternacht hat er sich dann gemeldet via Social Media und hat sich nochmal bedankt für die vielen Nachrichten. Es gehe ihm gut. Er muss offenbar, so ist zumindest das, was überbracht wurde, wiederbelebt worden sein. Also es ist noch nicht so ganz klar, was da tatsächlich passiert ist, aber offenbar scheint es ihm gut zu gehen. Wir wünschen auch gute Genesung. Oliver Baumann, der wurde übrigens auch gestern Abend darauf angesprochen, ehemaliger Mitspieler von ihm bei der TSG Hoffenheim, der zeigte sich da sehr geschockt und hat eben auch gesagt, Gesundheit, um die geht's. Das ist das Wichtigste und das höchste Gut, was wir haben. Also, das war nur noch eine Nachricht an der Stelle. Bevor wir dann jetzt, wie von Flo eben angerissen, zur deutschen Nationalmannschaft kommen und da über den Kapitän sprechen wollen, der ja gestern sein 96. A-Länderspiel absolviert hat und damit übrigens an Sepp Maier und Karl-Heinz Rummenigge vorbeigezogen ist. Also er hat da wirklich schon für sich, wie gesagt, den nächsten Rekord aufgestellt. Und insgesamt hat die Mannschaft, ja, wir haben so viele Schlagzeilen gesehen, ne? wieder richtig schön gespielt, hat das 7:1 Gefühl von der WM 2014 zurückgebracht. Also das schönste Länderspiel, sagen einige, seit diesem Spiel gegen Brasilien damals, aber auch schon unter der Woche vor diesem Spiel, jetzt gegen Bosnien-Herzegowina, hat Joshua Kimmich, der Kapitän, dieses neue Wir-Gefühl so beschrieben.
Ich glaube, auch für die Menschen draußen war es schwierig, sich mit der Mannschaft zu identifizieren. Natürlich kommen jetzt dann auch Siege und gute Ergebnisse dazu, aber man muss schon sagen, dass das Jahr 24 aus Nationalmannschaftssicht ein sehr positives Jahr war und das wollen wir auch so positiv jetzt zu Ende bringen.
Ja, das haben wir vorhin ja auch schon so ein bisschen bewertet, dass dieses Jahr 24 richtig gut war. Vorhin wirft er uns, ne? Phantomthemen vor.
Ich habe mich doch mit
vergleicht ihr bei der Bildzeitung das 7-0 gegen
König,
Bosnien zu
König, König, WM doch.
7:1 in Brasilien gegen Brasilien.
Also ganz langsam, ich habe mich und uns mit einbenommen. Ne? Okay. Man möchte ja weiter berichten, man kann es ja nicht einstellen. Auch wir machen ja hier eine Sendung. Ja. Mario braucht Themen, wir brauchen Themen. Natürlich haben wir alle ein gutes Gefühl gehabt gestern beim Einschalten, aber wenn man dann ganz schnell auf die FIFA-Rangliste, da waren wir vorhin schon, und sieht Bosnien-Herzegowina, ich möchte keinem zu nahe treten, ist Nummer 74, dann relativiert sich das Gefühl so ein bisschen. Ne? Und lass uns doch ein bisschen Spaß haben. Ja, wir reden doch jetzt auch schon 45 Minuten über dieses geile Spiel.
Ja, eben. Und es fällt mir auch nicht schwer, mit euch darüber zu reden, weil es richtig Spaß macht.
Wenn wir aufs Ergebnis gucken, dann sind wir halt bei diesem 7:1, bei diesem sagenumwobenen.
Jetzt wollen wir noch unseren Nationalmannschaftsreporter mit reinnehmen. Manni Sedelbauer ist uns jetzt zugeschaltet und wir grüßen erstmal recht herzlich aus München. Hallo Manni.
Wunderschönen guten Morgen nach München.
Manni, wenn wir hier so die Stimmung wahrnehmen, große Begeisterung über das Spiel, auch so über die Art und Weise, über die Haltung der Nationalspieler, über das, was Julian Nagelsmann bewegt hat. Wie ist denn die Stimmung, wie nimmst du die wahr innerhalb der Truppe? Wie euphorisch ist die denn?
Ja, die ist wahnsinnig euphorisch. Also da geht mittlerweile jeder durch die Mixzone und strahlt über beide Ohren. Das liegt natürlich daran, weil sie endlich wieder ansehnlichen Fußball spielen, offensiven Fußball, aber natürlich auch erfolgreichen Fußball. Also ich glaube, wenn die Ergebnisse in diesem Länderspiel ja nicht so gut gewesen wären, vielleicht wie in den Jahren zuvor, dann würden wir jetzt nicht über so eine positive Stimmung sprechen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, ganz wichtig war auch nach dieser Europameisterschaft, dass der große Kern der Mannschaft, die Spieler verstehen sich wahnsinnig gut, zusammengeblieben ist. Dazu sind dann noch einzelne Spieler jetzt dazugekommen, wie ein Robin Gosens beispielsweise, der sich aber auch mit allen gut versteht. Ja, und das zeigt dann eben zu dem sehr, sehr guten Klima innerhalb der Mannschaft auch bei.
Nun ist es ja so, Rudi Völler war bei Marc-André Ter Stegen in Spanien, hat sich mal erkundigt. Ter Stegen ist jetzt da gewesen bei der Nationalmannschaft. Ist das auch ein Zeichen für den Zusammenhalt in dieser Truppe?
Ja, auf jeden Fall. Marc-André Ter Stegen ist zur Nationalmannschaft gestoßen, war beim Teamabend mit dabei. Es gab auch eine Mannschaftsratssitzung, der er unbedingt beiwohnen wollte. Also da merkt man natürlich schon, dass jeder auch wieder Lust hat, zur Nationalmannschaft zu reisen. Anders übrigens wie bei den Engländern. Ich glaube aber, und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt negativ, dass natürlich sich auch jeder ein Stück weit positionieren möchte für die Weltmeisterschaft 2026. So viele Lehrgänge gibt's nicht mehr. Der nächste ist im März und dann sind wir auch schon kurz vor dem WM-Jahr. Und ich glaube, da versucht sich natürlich jeder in den Fokus zu spielen. Und wenn man das nicht auf dem Platz machen kann, wie beispielsweise Marc-André Ter Stegen, dann muss man halt versuchen, sich auch außerhalb des Platzes ein bisschen Gehör zu verschaffen, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, auch in den Fokus des Bundestrainers zu rücken. Aber von daher, wie gesagt, das ist immer, muss man, glaube ich, von zwei Seiten betrachten. Aber Marc-André Ter Stegen ist auf jeden Fall gesetzt. Das hatte Rudi Völler ja schon angedeutet und auch Julian Nagelsmann.
Wenn wir jetzt mal die Betrachtung der Zukunft weglassen und die ganz nahe Zukunft nehmen, also nicht Richtung WM, sondern Richtung zum nächsten Spiel am Dienstag. Wie ist das Programm der deutschen Nationalmannschaft bis dahin?
Ja, aktuell findet noch das Spielerersatztraining statt, also die Spieler, die jetzt nicht von Anfang an gespielt haben gegen Bosnien-Herzegowina, die stehen auf dem Platz. Die anderen sind wahrscheinlich, viele von denen auf der Massagebank. wollen da natürlich bestmöglich regenerieren. Dann nach dem Mittagessen gibt es einen freien Nachmittag. Jeder kann machen, was er möchte. Der eine, habe ich schon gehört, der plant, in die Stadt nach Freiburg zu gehen. Bei den anderen ist vielleicht noch Familie oder Freunde zu Besuch im Mannschaftshotel. Und dann geht es morgen früh nach Basel. Von dort fliegt die Mannschaft dann eben weiter nach Budapest, nach Ungarn. Dort findet dann am Montag die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und einem noch unbekannten Spieler statt. Außerdem dann natürlich auch noch das Abschlusstraining in Budapest. Und am Dienstagabend steht dann eh schon wieder das nächste und abschließende Nations League-Spiel an. Danach geht es in die Heimat und dann werden sie natürlich auch genau hingucken. Denn am Freitag ist dann ja auch schon die Auslosung, auf wen die deutsche Mannschaft dann im Viertelfinale trifft.
Also Manni, danke dir. Gute Reise nach Budapest dir. Viel Spaß beim Spiel dann am Dienstag und danke für die Informationen. Liebe Grüße aus München. Ciao. Ja, wir haben ja schon ein bisschen über die englische Fußballnationalmannschaft auch gehört. Harry Kane war nicht so glücklich, dass so viele abgesagt haben. Wie siehst du Thomas Tuchel? Ist das ein Fehler, dass er jetzt nicht direkt angefangen hat? Weil diese Kritik gab es in der englischen Presse ein bisschen. Warum wartet der bis zum Januar, bis der einsteigt?
Also erstmal finde ich es gut, wenn da ein bisschen drunter und drüber geht. Und ich meine, die haben sich auch von den Griechen zu Hause besiegen lassen. Jetzt haben sie in Griechenland gewonnen, ist doch gut. Wir reden davon, wann sind wir wie stark wieder und sind wir Titelfavorit. Wenn England sich selber rausnimmt, schon mal gut. Und zu Tuchel, ich meine, der kennt die englischen Geflogenheiten, der kennt die englischen Medien. Der hat da länger gearbeitet, der weiß, was er tut. Dass die Engländer vielleicht so ein bisschen über ihn herfallen, damit war zu rechnen, denke ich mir, gerade wenn es nicht so gut läuft. Aber ich finde, ich kann ihn auch verstehen. Ne? Der will sich da erstmal sortieren, um dann da gezielt reinzustarten, ob es am Ende richtig
Verstehst
ist.
Verstehst du das auch? Oder wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, gleich anzufangen?
Also ich war ja nicht bei den Gesprächen dabei, was die Beweggründe von Thomas sind, warum er erst im Januar einsteigen will. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch noch was anderes wie als Vereinstrainer, wenn du als Nationaltrainer arbeitest. Und wie schon gesagt wurde, er kennt die Premier League in- und auswendig, er kennt die Spieler. Ich glaube, er muss sich auch ein Stück weit vorbereiten. Das ist das erste Mal, dass er als Nationaltrainer arbeiten wird. Ich denke, er braucht eine gute Vorbereitung, glaube ich, für sich selber, um diesen Job dann auch gut zu machen. Und deshalb kann ich das schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, was zwischen dem englischen Fußballverband und ihm besprochen wurde.
Ja, das wird ja klar besprochen sein. Ich meine, sonst könnte er das ja nicht machen.
Nein, das ist schon
Davon
klar.
Davon gehe ich auch.
Aber gerade weil er die englische Liga kennt und eigentlich auch die Presse, verwundert es mich, um ehrlich zu sein, weil mit dem Echo kannst du rechnen, was da gerade kommt. Ja. So, und wenn du dich mit der Sun, mit der Daily Mirror und sonst wem anlegst, ist so, als wenn du als Bundestrainer dich mit der Bild-Zeitung
redest. Ja, aber sieht er das so, dass er sich anlegt? Also,
ist nicht der schlauste Move von Thomas Tuchel.
Ich glaube nicht, dass er das so sieht, dass er sich anlegt.
Nein, aber genau das passiert ja gerade.
Er macht einfach, was er will, weil er das immer so gemacht hat. Der hat einen eigenen Kopf, das hat er bei allen Vereinen, wo er war, immer wieder gezeigt.
Aber du siehst, wenn du da so ein bisschen luftleeren Raum lässt, dann beginnen die Mutmaßungen, die Spekulationen, alle interpretieren irgendwie. Die Frage ist, ob das gut ist.
Aber Thomas ist, glaube ich, lang genug dabei, um das einzuschätzen. Und ich denke, es wird ja aushalten. Also, da sehe ich kein Problem. Lass die englische Presse ruhig ein bisschen schreiben. Haben wir ja auch in Deutschland. Und
ja, ich meine,
was ist los?
Der hat vor 6 Wochen, haben die sich zusammengesetzt, haben gesagt, sie entscheiden sich dafür, dass Thomas Tuchel holen. Hat er gesagt, ich fange aber erst im Januar an, da hat der Verband gesagt, okay, wir hätten ja auch sagen können, nee, wir haben noch 2 Länderspiele vorher oder Nations Cup Spiele, die musst du machen.
Nations League, ja.
Oder, ja, und da haben sie halt wahrscheinlich dafür entschieden, nee, macht er nicht, so. Und jetzt hat er über ihn herzufallen, ich meine, Gott, verstehe ich zwar nicht, ich meine, die Bild-Zeitung.
Was habt ihr denn heute mit uns? Leute.
Ich habe ja mit der Bild-Seite überhaupt gar keine Probleme. Das waren ja meine Freunde. Über mich haben sie nur gut berichtet.
Warte mal.
Nein. Dieses Thema ist ja klar, dass es aufgemacht wird. Immer wieder mit Thomas Tuchel. Thomas ist ein hervorragender Trainer.
Ja, eben.
Der wird wissen, warum er erst im Januar angefangen hat.
Die sollen froh sein, dass sie den haben.
So. Punkt.
Bravo. So, das ist mal ein Schlusswort zu dem Themenkomplex. Sehr gut. Und wir machen mit Dieter Hecking weiter. Ich glaube, der VfL Bochum soll auch froh sein, dass er sich für den VfL entschieden hat. Wir sprechen gleich über seine Pläne, den VfL von unten langsam, Schrittchen für Schrittchen, Punkt für Punkt nach oben zu führen. Und wenn Sie Lust haben, nach Las Vegas zu reisen, dann jetzt aufpassen. Ich drücke Ihnen die Daumen und dann melden wir uns gleich wieder. Stahlberg Doppelpass mit Dieter Hecking. VfL Bochum, bis gleich.
Das Stahlberg-Doppelpass am heutigen Sonntag. Kaio von Adel und Ben spielen immer fröhlich in der Pause. Und wir sind wieder zurück. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Wir sprechen gleich über den VfL Bochum. Vorher gucken wir aber auch auf den BVB und auf seinen unerfahrenen Trainer, Katharina.
Und da haben wir den VfL Bochum ja doch irgendwie wieder mit Dieter Hecking mit dabei. Wir haben nämlich mal rausgesucht, welcher Bundesliga-Trainer jetzt eigentlich wie viele Spiele absolviert hat, wo ordnet sich da wer eigentlich im Ranking mit ein. Und wenn man hier mal schaut, da ist Dieter Hecking ganz schön weit vorne. Also da kommt erstmal ganz viel nicht dazwischen, bis Marco Rose dann mit 172 Spielen auftrumpfen kann. Sebastian Hoeneß dann mit 120. Und ganz unten, da haben wir dann die ganz junge Garde mit Vincent Kompany, der 38 Jahre alt ist, mit Nuri Sahin, der 36 Jahre alt ist, jeweils mit 10 Bundesligaspielen. Und wenn wir dann noch mal ganz kurz bei Dieter Hecking bleiben, wir haben dann auch mal geguckt, wer ist denn jetzt eigentlich Rekordhalter in der Bundesliga als Trainer? Das ist Otto Rehhagel mit, wir werden es nicht glauben, 837 Bundesligaspielen. Wahnsinn. Also das zu knacken, dürfte eine Aufgabe sein, aber immerhin in die Top 10 zu kommen, ich glaube, das schaffen Sie definitiv. Denn da ist Christoph Daum aktuell mit 425 Spielen. Also das dürfte schneller gehen. Wir bleiben aber bei Nuri Sahin, denn wir wollen ja in Richtung des BVB schauen und stellen deshalb die Frage, auch wenn er als Spieler sehr erfolgreich war und da ja auch einige Titel sammeln konnte, unter anderem mit dem BVB deutscher Meister geworden ist, Pokalsieger, Supercup-Sieger, auch in Spanien der Meister. Ja, in der Bundesliga, beziehungsweise auch als Cheftrainer insgesamt, ja noch nicht sehr erfahren, aber reicht das eben für den BVB, für den ja auch sehr komplexen BVB? Ich gebe mal die Frage in die Runde, vielleicht Flo auch an Michael Markus, jemanden, der sehr nah dran ist.
Ja, Michael, wenn Katharina das sagt, dann nehmen wir dich doch mal dran.
Also, Mensch, Flo, danke.
Ist Sahin vielleicht doch ein bisschen zu unerfahren als Cheftrainer für diesen großen Tanker BVB?
Also erstmal haben wir ja gerade gehört, wie alt andere Trainer sind, unter anderem auch Vincent Kompany. Ja. Und ich denke, also ich bin gar kein Freund von dieser Altersdiskussion. Für mich gibt es wie bei der
Deswegen sage ich auch erfahren als, ja, ja, okay, als Cheftrainer. Darum geht es.
Das impliziert das am Ende ja so ein bisschen. Am Ende ist das bei mir wie mit Musik. Ja? Entweder es gibt gute und schlechte Musik. Es gibt für mich nicht neue und alte Musik. Ja? Und wie sollen denn junge Trainer wie Nuri Sahin am Ende mal so eine Karriere hinlegen wie Dieter Hecking, Funkel oder sonst wer, wenn die nicht die Zeit und die Ruhe geben wird? Ich weiß, früher war das einfacher wahrscheinlich. Heute kommst du schneller in diesen Rotor rein, dass du rausfliegst. Aber ich halte von, um die Frage zu beantworten, natürlich ist er unerfahren, wenn du auf die Spiele guckst und 10 und der war vorher nur in der Türkei, ja, und irgendwo im Sauerland, sage ich mal, dann ist das unerfahren. Aber er war auch schon ein halbes Jahr dort Co-Trainer. Man hat sich überzeugt von seinen Fähigkeiten, wo er größtenteils mit auch das Training geleitet hat, wo es ein klares Feedback von Bossen und auch von Spielern gab. Und ich halte ihn für jemanden, der großes Potenzial in sich trägt. Aber er muss natürlich auf die Straße bringen am Ende des Tages. Und auch in Dortmund gibt es eine rote Linie. Die rote Linie heißt Platz 4 oder 5 war es in der letzten Saison, Champions-League-Qualifikation. Reißt er die, werden auch in Dortmund die üblichen Mechanismen wieder greifen und man will ihn auf die Straße stellen. Ist das immer richtig? Ich glaube, heutzutage ist der wirtschaftliche Druck so groß. Zu Klopp konnte man sich's leisten, mal zu sagen, ein Jahr machen wir mal ohne Europa, weil wir den alle so gut finden und so überzeugt sind. Ich glaube, diese Ruhe ist bei den großen Vereinen, Unternehmen heute nicht mehr da. Und du musst irgendwann handeln. Aber um auch vielleicht noch mal eben aus dem Innenleben, die Mitarbeiter in Dortmund, die bemessen so die Ruhe oder die Unruhe im Umfeld immer nach der Maßeinheit Akkipuls. Und der ist momentan noch schwer messbar. Und wenn der John Dutton, von Dortmund, ja, so nenne ich ihn scherzhaft, ja, jeder, der Yellowstone, die Serie kennt, weiß, was ich vielleicht meine, noch ruhig ist, am Ende entscheidet der nämlich und nicht Lars Ricken. Natürlich sprechen die alle mit, aber der entscheidet, dann ist da noch Ruhe. Haben wir im Winter plötzlich 8 Punkte Rückstand auf Platz 4 und 5, bin ich gespannt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Langer Mono, habe ich die Frage beantwortet?
Aber das wussten ja auch alle.
Du hast sie beantwortet, ja.
Gut. Das wussten ja auch beim BVB alle, dass das kein Projekt ist, was wahrscheinlich direkt mit Erfolg...
So, die haben gedacht, dass das schneller funktioniert. Das hat auch Sahin gedacht. Ja. Nach den Einkäufen, die sich alle gut anhörten, die sich jetzt aber nur zum Teil als gut herausstellen, bis hierhin hat nur Guirassy wirklich funktioniert. Dann kommen die vielen Verletzungen. Okay, darüber darfst du nicht klagen, haben andere Mannschaften auch. Die haben gedacht, sie werden schneller.
Nicht in der Anzahl, ne?
Genau. Ja. 10 ist schon heftig. Und von daher hat man das Projekt vielleicht schneller irgendwie im Zielkorridor gesehen. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber verdammt nochmal, ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, wie Dieter Hecking darüber denkt. Wie soll denn die neue Trainergeneration kommen, wenn ich denen nicht die Zeit gebe? Und ne?
Also, da sprichst du was an, wo ich auch sage, als ich als junger Trainer in die Bundesliga kam, hat zuerst mal Ikonen, Thomas Schaaf, Ottmar Hitzfeld, um die beiden mal nur zu nennen, oder noch ganz andere. Da bist du zur Trainertagung hingefahren, da hast du erstmal ganz hinten dich angestellt. Und hast, wenn du mal irgendwann hier das Wort ergreifen willst, dann musst du dich mal von unten hocharbeiten. Ich glaube, dass es heutzutage immer sehr, sehr schnell geht, ja, dass man junge Trainer, jetzt unabhängig von Nuri Sahin, ich spreche jetzt mal generell, junge Trainer zutraut, in der Bundesliga zu arbeiten. Dann bekommen sie die Chance, dann läuft es nicht, dann ist Druck auf dem Kessel. Dann werden diese Trainer meistens relativ schnell ausgewechselt. Man hat dann doch nicht diese Geduld, weil der Erfolg in Frage gestellt wird. Und das ist dann das große Problem von diesen jungen Trainern. Dann kriegen sie oftmals nicht die zweite Anstellung, weil irgendwo was schiefgelaufen ist, ob das überhaupt reicht für die Bundesliga. Und man wird hinterfragt, oder die jungen Trainer werden hinterfragt. Und das war bei mir eben, wenn ich jetzt von mir spreche, anders. Ich durfte Fehler machen, die ich auch gemacht habe, sicherlich. Die macht man auch, wenn man erfahren ist, macht man auch Fehler, gar keine Frage. Aber ich glaube, diese Zeit gibt es nicht mehr. Und deshalb kommen auch diese Zahlen, das ist ja eine schöne Spielerei. Aber wenn man mal wirklich sieht, ich glaube, es sind 8 bis 10 Trainer, die unter 50 Spiele in der Bundesliga haben. Ja, und diese Generation der Trainer, die 250, 300 Spiele gespielt haben in der Bundesliga, die gibt es so nicht mehr. Ja, das finde ich einerseits schade, weil ich glaube, es geht im deutschen Fußball sehr viel Erfahrung und Teamführung verloren. Wenn sie nicht in der Bundesliga arbeiten, wie kann man sie trotzdem irgendwo einbinden im deutschen Fußball? Ich habe es irgendwo gesagt in einem Interview, in der Schweiz gibt es ein Modell, wo junge Trainer einen Mentor an die Seite gestellt bekommen von erfahrenen Trainern, die vielleicht nicht im Job sind, die auch sagen, Mensch, einen jungen Trainer zu begleiten bei seiner Karriere könnte sinnvoll sein. Es gibt schon positive Ansätze im Ausland, wie man die jungen Trainer begleiten kann.
Wir hatten gerade auch ein Zitat von dir hinten auf der Wand eingeblendet, wo du grob sagst, Erfahrung, das lernst du halt nicht in der Trainerausbildung, sondern die musst du halt machen und da musst du auch die Zeit kriegen, diese Erfahrung zu machen. Und dann geht es oft eben um die zweite Anstellung, weil du gerade sagst, so Mentor an die Seite stellen. Ein Modell, was es ja gibt mit jungen, unerfahrenen, noch nicht so erfahrenen Trainern, ist ja dann einen sehr erfahrenen Co-Trainer daneben zu setzen. Das ist ja auch eine Idee, die oft zum Erfolg geführt hat.
Ja, natürlich hilft das, aber am Ende steht der Cheftrainer im Fokus. Ja, da wird nicht gefragt bei Borussia Dortmund, wer ist der Co-Trainer, wenn es nicht läuft. Es wird an Nuri Sahin festgemacht. Ja. Und das ist natürlich etwas, wenn du dann als junger Trainer so einen Verein wie Borussia Dortmund trainierst. Und ich glaube, dass Nuri ein richtig guter Trainer ist und noch werden wird, ja, wo er seine Erfahrungen sammeln wird. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du einfach verstehen musst, dass junge Trainer diesen Erfahrungsschatz nicht haben. Aber Erfahrung ist auch nicht alles. Junge Trainer haben wir auch an Julian Nagelsmann gesehen, an Hürzler gesehen, die durchstarten. Auch diese gibt es ja. Also es gibt ja nicht nur die Beispiele, wo es nicht gut geht. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo wir gesehen haben, dass junge Trainer durchaus in der Lage sind, auch große Vereine.
Dieser Flankenschutz, glaube ich.
Ja, genau. Aber selbst Julian Nagelsmann bei Bayern auch nicht hundertprozentig funktioniert. Also in Leipzig und in Hoffenheim, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Eher, also Dortmund hat schon eine Wucht, würde ich sagen, für so einen jungen Trainer.
Natürlich, ne? Aber da kommt es ja gerade darauf an, wie Dieter Hecking richtig sagt. Der braucht natürlich Rückendeckung, Flankenschutz von den Bossen, von Führungsspielern. Da ist gerade so ein Problem. Wer sind die eigentlich? Wo sind die? Sind die stark genug? Und das Umfeld muss da am Ende zusammengehalten werden. Aber was mich am Ende nachdenklich stimmt, wenn das jetzt nach Terzic, der ja auch noch relativ jung war, der immerhin beinahe Meister und beinahe Champions-League-Sieger geworden wäre, den hat man entlassen. Und hat sich voller Überzeugung auf Nuri Sahin festgelegt. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, ja, dann verlierst du natürlich irgendwann auch in der Chefetage so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Und eigentlich, A, können sie sich das nicht erlauben, vielleicht müssen sie es irgendwann machen, aber sie haben es bei vollem Bewusstsein entschieden, diesen Spieler mit so wenig Erfahrung zum Trainer zu machen. Und dann finde ich, ist es eine doppelte Pflicht und Verantwortung, da auch eine andere Ruhe an den Tag zu legen.
Die Diskussion um die Konstanz ist ja nichts Neues beim BVB.
Letztes Jahr haben wir über das
Champions-League-Gesicht gesprochen und über das Bundesliga-Gesicht. Dieses Jahr reden wir über das Heim- und das Auswärtsgesicht des BVB. Das ist ja nichts Neues. Also irgendwann musst du ja mal sagen, liegt es immer an den Trainern, die Liste seit Klopp ist lang.
Im Herbst, Winter ist der BVB immer in einer Depression. Da sind wir jetzt gerade wieder an der Schwelle dazu. Die Auswärtsbilanz, das ist wie Deutschlands Brücken so instabil. Ja? Und du hast immer wieder kehrende Probleme seit vielen, vielen Jahren. Und das liegt weder an Terzic, noch liegt das an Sahin, noch liegt das an Bosch oder sonst wem.
Jetzt hast du viele Entscheider, die mitreden. Ne? Du hast Aki, du hast Mislintat, du hast Kehl, du hast Ricken, du hast die Chefscouts auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also es reden noch richtig viele Leute auch noch mit.
Ich bin woanders, wenn ich in einen Punkt noch machen darf.
Selbstverständlich.
Weil es ja immer wieder hieß beim BVB, und es ist ja oft auch so gewesen, fehlende Mentalität. Immer keine Mentalität oder immer wieder keine Mentalität ist für mich fehlende Qualität. Und da sollte man ansetzen. Ich glaube, der Kader, um so Spieler wie Julian Brandt, ein super Fußballer, ein cleveres Bürschchen, aber irgendwie schafft
er das nicht, und den nehme ich jetzt nur als Stellvertreter für viele Spieler, aber 3, 4, 5 Spiele diese Konstanz hinzubekommen. Und das zieht sich seit vielen, vielen Jahren durch diesen Kader, der immer wieder verbessert, geflickschustert wurde. Und das ist am Ende auch das Problem der Trainer.
Aber Zwetschke, dieses Auf und Ab und jetzt in dieser Saison, du hast ja gesagt, ein Heimgesicht, wo es top funktioniert, ein Auswärtsgesicht, wo praktisch nichts funktioniert. Das kann ja weder an der Qualität der Spieler liegen, noch an der Verletzten-Misere, wenn das zu Hause funktioniert und auswärts nicht. Was liegt denn dann sonst da im Argen?
Allgemein die Einstellung von Nuri Sahin ein bisschen fragwürdig, weil wo Edin Terzic noch da war und Nuri Sahin bei Antalyaspor.
Kurze Frage. Ich glaube, dein Mikrofon funktioniert gerade nicht. Manchmal ist das, ich hatte ja am Anfang der Sendung auch das Lukas, komm her, ich nehme das. Wunderbar. So.
Ich denke, die Einstellung von Nuri Sahin ist schon ein bisschen fragwürdig, finde ich, weil er sich da war und Nuri Sahin aus Antalyaspor gekommen ist.
Ich denke, dass man da schon den Edin Terzic ein bisschen degradiert hat auch.
Als er dann als Co-Trainer dazu
genau,
kam.
Und schon man gewusst hat, falls es mit dem Edin nicht läuft, dass Nuri Sahin das übernehmen wird. Und er sich dann auch am Anfang der Saison hinstellt und sagt, ja, letzte Saison war alles nicht so gut, obwohl er auch im Trainerteam war. Mhm. Sagt, ja, jetzt machen wir es anders. Und ich sehe da, wie gesagt, auch Probleme, weil zu viele Leute da mitreden. In der obersten Etage.
Mario,
inwieweit
warum? Ist es ein Fehler, das alles jetzt bei Nuri Sahin abzuladen und nicht so sehr die Mannschaft, wie es jetzt auch Michael angesprochen hat, in die Verantwortung zu nehmen?
Ich meine, er ist Cheftrainer. Dass er in die Verantwortung genommen wird, ist ja klar. Man muss auch dazu sagen, er hat ja unheimlich viele Fehler gemacht. Die Fehler haben schon meines Erachtens vor dem ersten Spieltag begonnen, Sabitzer rauszulassen, der eine überragende vergangene Saison gespielt hat. Dann auf die falsche Position, auf der falschen Position eingesetzt und. Aber wie es Zwetschke gerade sagt, das begann ja damals schon, wie er als Co-Trainer installiert wurde, stand ja schon fest, dass er nach der Saison Cheftrainer wird. Und sich danach hinzustellen, die ganze Zeit als Co-Trainer ein halbes Jahr zu arbeiten, mit dem Wissen, ich werde sowieso Cheftrainer, egal was passiert bei Borussia Dortmund. Danach, wenn Terzic entlassen wurde, dann noch zu sagen, na, es hat einiges nicht funktioniert. Und dann hat er versucht, etwas ganz anderes zu machen. Und das hat halt nicht funktioniert. Und das muss man ja klar sagen. Das hat er begonnen.
Aber ist das nicht zu früh zu sagen, es hat nicht funktioniert?
Nein,
wir haben jetzt 10 Spiele gespielt.
Zu früh. Es ist doch seit Jahren ist es doch so, dass die Trainer doch gerade in den großen Vereinen gar keine Zeit mehr haben. Wenn du 3 Spiele verlierst, musst du Angst haben, dass du rausfliegst. So, aber es geht ja auch darum, ob die Auswechslung dann in Madrid mit einem Superspiel nach 10 Minuten ein Spiel völlig umzustellen, wo es gar keine Not war. So, und das sind einfach Dinge, und daran muss er sich auch messen lassen. Und daran muss sich auch der Cheftrainer messen lassen. Das waren nur mal die Fehler, die er gemacht hat, unnötigerweise. Er wechselt Gittens aus, bringt Anton, stellt ihn entweder auf eine Fünferkette oder vor
aber
die...
Aber da müssen wir auch über die Spiele sprechen, wie Leipzig, ne? Wo sie überragend gespielt haben. Ja, die,
aber
die gehören ja auch eben dazu.
Da sprechen wir genau über ein Spiel.
Ja,
da sprechen wir über ein Spiel, wo sie sehr gut gespielt haben. Ja, aber welches Spiel?
Nein, aber du spielst auch in Glasgow, du spielst auch gegen Glasgow.
Glasgow, Entschuldigung,
also, bitte. Also es gibt schon ein paar Spiele und du erkennst schon eine Idee bei Nuri Sahin.
Ich habe ja gesagt, dass man keine Idee erkennt, ja, aber er hat doch die Fehler selbst eingeleitet.
Ja klar, natürlich waren das Fehler, aber du musst ihm ja, und da sind wir bei der Diskussion um jungen Trainer, entweder du gestehst ihm Fehler zu und sagst, alles klar, wir glauben an ihn.
Aber das hast du doch bei Borussia Dortmund, Christian. Du hast doch bei Borussia Dortmund gar nicht die Zeit und die Chance dazu.
Aber das ist ja was anderes.
Borussia Dortmund darf nicht passieren, dass sie keine Champions League nächstes Jahr spielen.
Aber pass auf, Dieter Hecking wird uns wahrscheinlich zugestehen oder zugeben, dass auch erfahrene Trainer Fehler machen. Oder seid ihr alle fehlerfrei?
Nein, das habe ich ja eben schon gesagt. Und ich glaube, so ein Fehler...
Doch normal, dass das Fehler passieren.
Ja. Hat ja keiner was dagegen gesagt.
Er darf halt nicht zu viele dieser, wie du wahrscheinlich sagst, Anfängerfehler in Serie schalten.
Habe ich
schalten.
Nicht gesagt. Nee,
aber
Anfängerfehler.
Leg ihm bitte. Nichts in den Mund.
Nein. Dieser
zahl mal 3 Euro für das, was ich gesagt habe.
Wofür?
Ist doch egal.
Also, ich zahle das erste Mal für egal.
Ist doch für einen guten Zweck.
Ja, ist für egal. So. Ja, hier, bitte, Flo.
Ja, gerne.
Also, so ein Fehler wie in Madrid, die werden dem auch nicht wieder passieren, weil aus Fehlern lernst du. Blödes Sprichwort, das war
jetzt. Das waren jetzt die 3 Euro.
Habe ich jetzt
genau.
Fraser auf Kommando. Davon darf er nicht zu viel in Serie schalten. Das ist auch klar. Und deswegen ist der Zielkorridor am Ende das Entscheidende. Aber eine Sache muss ich korrigieren, die du gesagt hast. Ich mache es ungern, aber es ist so. Es war nicht abgemacht, dass der Cheftrainer wird. Nein, der ist natürlich mit der Option geholt worden, dass man da
er hat ja den aber Trainer schon in der Hinterhand gesagt, das ist ganz klar mein Ziel.
Es ist sein Ziel, aber das muss er ja sagen. So, aber es war nicht abgemacht im Winter. Pass auf, wir schmeißen im Sommer den Terzic raus.
Das heißt, es hat nur die Chance gehabt, wenn sie Champions League gewonnen hätten. Dann wäre er als Cheftrainer geblieben.
Das hätte mit Sicherheit was bewegt.
Es war klar, dass Nuri Sarri nach der Saison Cheftrainer wird.
Nein, war es nicht. Doch. Aber wir müssen ja nicht einer Meinung an der Stelle sein.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Mario, woher weißt du das genau?
Weil ich es weiß. So, aber ist er.
Muss uns reichen als.
Jetzt kommt ja noch das Nächste dazu. Das muss man ja auch wissen. Aber das wirst du ja wissen.
Wie war das?
Nuri Sarri hat ja auch keinen Fußballlehrer. Als Beispiel. Ne?
Den hat er ja nachgemacht. Ja.
In Wales.
Ja, gut, wenn es da geht, dann geht es halt in Wales.
Natürlich geht es in Wales. Klar.
Ja, FIFA, das war ja ein FIFA-Lehrer.
Klar.
Ja, was hat das jetzt aber damit? Das verstehe
Nein,
ich nicht.
Nein, ich wollte ja bloß sagen, es kamen ja einige Dinge beim Borussia Dortmund einfach dazu. Das wussten ja viele von vornherein nicht, dass er gar keinen Fußballlehrer hat, dass er den ja noch macht.
Ja, aber wie viele Trainer haben wir schon in der Liga gehabt, die dann
so viele gab es nicht, weil das durfte sie die ganze Zeit nicht. Du durfst die ganze Zeit.
Ja, du hast dann einen in deinem Stab, der den Fußballlehrer hat. Also die Auflagen gab es immer wieder.
Was ist denn mit euch?
Nein,
müssen wir die Sitzordnung hier ändern?
Nein, alles entspannt. Alles ging aber früher ging es da nicht. Da durfst du 15 Tage trainieren, dann ging es nicht mehr. Heute ist es so, zahlst du für jedes Spiel, kriegst du halt eine Geldstrafe. Und die bezahlt halt Borussia Dortmund oder hat Borussia Dortmund bezahlt.
Aber lass uns auf die Option einigen. Okay. Sie haben den im Winter geholt, weil sie wussten, da könnten wir ein Problem bekommen. Und alleine Watzke ist ein großer Schein-Fan über all die Jahre schon als Spieler, hat einen sehr engen Draht zu ihm gehabt. Und natürlich hat er im Hinterkopf gehabt, das ist eine Möglichkeit. Aber er hätte, glaube ich, lieber Edin Terzic weiter als Trainer gehabt, im Bestfall mit einem Pokal in London in der Hand. Also das seid ihr sicher.
Geblieben, wenn er Pokal gewonnen hätte in London.
Ja, aber am Ende, falls ich dich erinnern darf,
so, gab es auch, gleich mal einen Punkt
am Ende gab es auch so Sachen wie, dass Mats Hummels, ein namhafter, gestandener Spieler und ein, zwei andere vielleicht in der Kabine auch eine gewisse Stimmung kreiert haben, die nicht mehr Terzic-freundlich war. Also solche Sachen sind ja alle zusammengekommen. Konsequenterweise durfte Hummels jetzt auch gehen und ist jetzt da und sitzt auf der Bank in einem Land, wo sogar der Zahnarzt wie eine Disco heißt. Studio Dendistico. Egal, weiter. Das war jetzt also völlig daneben.
Den hast du aber rausgehauen. Den hast du aber rausgehauen.
Sehr, komm, sehr, dafür zahle ich nochmal 3 Euro.
Ja, komm. Rein mit der Kohle.
Ich reiche ihn dann sogar.
Bravo. Sehr gerne.
Den haben wir
abgeschlossen. Gut, dass wir so Leute wie Dieter Hecking wieder zurückhaben. Ja. Bodenständig. Die sagen die Wahrheit in den Pressekonferenzen. Und sogar schöne Sachen kamen da bei dir raus, nämlich, es gibt durchaus auch noch eine Universität, auch wenn man jenseits der 400 Bundesligaspiele ist.
Ich hatte vor dem Spiel, ich glaube, das geht jedem Trainer, ob du dein erstes Spiel machst. Ich glaube, heute habe ich etwas über 400. Ja, ich war nervös, ich habe ein bisschen Achselschweiß, ich muss gleich mal duschen gehen.
Wie ist es jetzt? Geht es noch ohne Dusche?
Heute bin ich entspannt, ja.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, du bleibst es auch nach der Pause. Wir sind gleich zurück und für Sie die Chance auf Weihnachtsgeld. Also mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Wir sind gleich zurück. Und beste Stimmung hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Wir sprechen gleich mit dem neuen Cheftrainer des VfL Bochum über den VfL Bochum und die Situation. Aber zunächst mal wollen wir uns einen Überblick machen. So schaut's aus.
Dieter Hecking ist zurück und er will den VfL Bochum in der Liga halten, wenn's weiter nichts ist. Den ersten von dafür noch notwendigen 39 Punkten holte er mit einer genialen Mischung aus Erpressung und Eigennutz.
Ich habe gesagt, pass auf, wenn ihr ein gutes Spiel macht und wir holen noch was, dann gibt's 2 Tage frei, weil ich heute Abend auf die Soester Kirmes.
So schaut's aus. Bei so einer Rettungsaktion kann man auch ganz schön unter die Räder kommen. Und selbst dem unerschrockenen Hecking kamen nach dem 2:7 der Bochumer gegen Frankfurt vorsichtige Zweifel.
In der Halbzeitpause musste ich erstmal spazieren gehen und habe gesagt, überleg nochmal, ob das auch wirklich gut sein könnte, was du dir da antun möchtest. Aber so bin ich nicht gestrickt. Ich liebe Herausforderungen.
So schaut's aus. Apropos Herausforderungen. Dieter Hecking hat bis jetzt 419 Bundesligaspiele als Trainer erlebt. Das ist mehr als Kompanie, Schahin, Toppmöller, Schuster, Seoane, Blessin, Werner, Torup, Schmidt, Rapp und Alonso zusammen. So schaut's aus. Und sagen wir mal so, wer gegen den Meister einen Punkt holt, kann gegen andere Teams vielleicht auch mal drei holen.
Eigentlich ist alles aufgegangen und dann, dass du dann noch das Tor machst, das ist natürlich dann, denke ich, vor allen Dingen für die Mannschaft ein unwahrscheinlicher, es kann ein Wendepunkt werden in der Saison.
So schaut's aus. Wenn Dieter Hecking etwas sagt, glauben ihm die Spieler. Was er sagt, ist Gesetz. Jedenfalls meistens. Vor vielen, vielen Jahren war er mal in Nürnberg und der VfL Wolfsburg suchte einen Trainer.
Was würden Sie denn machen, wenn Sie gefragt werden würden? Soll ich das mal anhören?
Nein, ich würde es mir nicht anhören, weil ich beim ersten FC Nürnberg einen tollen Arbeitgeber habe und deshalb braucht die Anfrage an mich nicht gestellt werden.
Und zwei Monate später ist er dann doch mitten in der Saison nach Wolfsburg gegangen. Aber damals war er wirklich noch sehr, sehr jung. So schaut's aus. Zurück nach Bochum. Der Weg zum Training führt nach unten. Schlechtes Omen. Wie fühlt man sich überhaupt so im Tabellenkeller und nach 5 Jahren Abwesenheit in der ersten Liga?
Ja, ich war nervös. Ich habe ein bisschen Achselschweiß. Ich muss gleich mal duschen gehen.
Besser ist das. Auf eine Bierdusche in Bochum kann er lange warten. Doch wenn Dieter Hecking mit dem VfL tatsächlich in der Liga bleibt, dann wäre das möglicherweise ein noch größerer Coup als der Pokalsieg 2015 mit Wolfsburg. Und ob Sie es glauben oder nicht, schon nach dem ersten Training ging es mit Hecking wieder aufwärts. Und die Sonne schien auch noch. So schaut's aus.
Hat ganz entspannt zugeschaut, nur da zwischendrin diese Geschichte mit Nürnberg und Wolfsburg. Da war er so ein bisschen fester im Gesicht, der Dieter Hecking. Aber das sind ja die normalen Dinge im Fußball.
Nein, das sind nicht die normalen Dinge. Als zu dem Zeitpunkt, als ich die Aussage getätigt habe, war es für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass ich diesen Wechsel mache, weil ich nicht daran gedacht habe, dass der VfL Wolfsburg überhaupt an mich denkt. Ja, und dann war es auch so, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die Phase dann in Nürnberg sportlich auch nicht mehr so rund lief. Es gab da auch Kritik und dann kam das Angebot und dann musst du halt für dich auch mal abwägen, ob du dann weitermachst, wo du merkst, es kommt Unruhe gegen deine Person auf, ob du was Neues machst. Und ich glaube, dass im Nachgang natürlich da viel drüber geschrieben stand und auch viel Mist drüber geschrieben stand aus meiner Sicht. Aber ich kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn man dann dafür kritisiert wird. Aber wie gesagt, so wie sich die damals Situation für mich dargestellt hat, war es dann, als das Angebot kam, denke ich, zumindest eine Überlegung wert. Und für mich persönlich war es nicht so schlecht.
Jetzt ist es der VfL Bochum geworden und wir haben ja auch Ausschnitte gehört, erstmal überlegt, ob das richtig ist, dann das Spiel gegen Frankfurt gesehen, aber davor eben auch Spiele gesehen, wo der VfL, sagen wir, unter Wert geschlagen wurde, ne?
Ja, also es ging dann rund um das Bayern-Spiel, kam die erste Kontaktaufnahme und dann beschäftigt man sich natürlich damit, macht es Sinn, diese Aufgabe anzunehmen und ich hatte im VfL Bochum beim Spiel in Dortmund gesehen, wo sie wirklich 35 Minuten ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben, wo sie verpasst haben, es 3-0 zu machen. Dann hat man allerdings auch gesehen, dass sie dann mit dieser vergebenen Großchance so ein bisschen den Mut verlassen hat. Dann bekamen sie kurz vor Halbzeit das 1-2 und in der zweiten Halbzeit haben sie dann, da war noch eine Chance beim 2-2, glaube ich, von Buschinski zum 3-2, aber da war klar, dass sie das Spiel nicht gewinnen würden für mich. Aber da haben sie aber auch gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, gegen Schwergewichte in der Liga gut zu spielen. Und das war so ein Spiel. Und wenn man dann auch mal das Bayern-Spiel nimmt, also die erste Viertelstunde, 20 Minuten, waren sie sehr mutig unterwegs. Dann kriegen sie den Freischuss halt rein, der im Winkel einschlägt. Ja, das sind natürlich dann auch so Momente in einem Spiel, die du da nicht brauchst, wenn es sowieso nicht läuft.
Nun ist ja klar, dass diese Aufgabe, den VfL Bochum zu retten, wenn man da kommt und die Mannschaft hat einen Punkt bisher geholt, dass das eine schwierige ist und dass die Erfolgsaussichten, ich will das gar nicht prozentual abfragen, nicht so riesig sind. Aber Dieter Hecking will es versuchen und will das machen und ist optimistisch und hat ja der Mannschaft offensichtlich auch schon da so ein bisschen neuen Geist eingehaucht. Was ist der Angang, wenn man dann so eine Aufgabe übernimmt? Was sind die ersten Schritte, die du gemacht hast mit deiner neuen Mannschaft, um da irgendwie so den Turnaround einzuleiten?
Also man kommt natürlich in eine Situation rein, wo alle eigentlich die Kapuze aufhaben, ja, und wollen nicht gesehen werden, weil es überhaupt nicht läuft. Das geht bei der Mannschaft los, das geht über den Staff, das geht bis in die Führungsetage rein, weil sie natürlich alle eine Situation haben, die keiner wollte. Ja, und natürlich alle auch sehen, boah, wenn das hier so weiterläuft und auch mit dem Programm, was dann war, als so die Kontaktaufnahme zu mir kam mit Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart, waren die Spiele, die veranstanden.
dann weißt du natürlich, das wird nicht einfach. Und das habe ich gespürt. Habe dann auch gedacht, Mensch, du bist lang genug raus. Und dann kommt jemand, der vielleicht mit dem ganzen Mist nichts zu tun hat. Denk dann schon, lass mich doch erstmal anfangen. Wir versuchen mal in kleinen Steps mal reinzukommen, in die Köpfe zu kommen. Und das Erste, was ich gesagt habe, ihr müsst wieder lernen, dass ihr auch mal das Wort Gewinnen aussprechen dürft. Ja, so im Training ging es um Gewinnen, kleine Kleinigkeiten eigentlich, aber am Ende mit großer Wirkung. Dann kam die Spielfreude zurück, die Freude kam ins Training zurück. Wir haben intensiv trainiert. Ich habe versucht, ihnen meine Marschroute mal für das Leverkusen-Spiel erstmal mitzugeben. So, und das ist für das eine Spiel ist es sehr gut gelungen. Mhm. Und alles Weitere müssen wir jetzt uns weiter erarbeiten.
Mario, warum ist das so schwierig, sagen wir mal, wenn ein Neuer kommt, dann entwickelt sich manchmal ja ein neuer Geist. Warum ist das so schwierig, wenn so eine Negativspirale wie beim VfL Bochum da ist, das irgendwie zu durchbrechen?
Na gut, es kommt ja auch immer ein bisschen mit auf die Qualität der Spieler drauf an. Ne? Wenn du aber dann natürlich in der Saison gehst, hast einen Trainer geholt aus Österreich, aus Salzburg. Da muss ich mir schon die Frage stellen, wie kommt man auf so eine Idee? Nichts gegen Österreich, aber Österreich und die deutsche Bundesliga.
Der ist aus St. Gallen gekommen.
Also ja, der ist aus St. Gallen, aber
war ja, also fast Österreich. Ja, also, ja,
Salzburg, aber trotz allem.
Ist ein Schwabe.
Es ist halt trotzdem ein großer Unterschied, wenn du dann in die Bundesliga kommst. Und, wir können ja nur kurz auszuschwenken, gehen wir nach Hoffenheim. Bin ja auch gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Ne?
Da kommen sie tatsächlich jetzt alle aus Österreich.
Ja, gerade, aber ja? Da kommen sie beide aus Sturm Graz, also der Geschäftsführer und der Trainer. Da bin ich gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Aber zurückzukommen, da gehst du in der Saison rein mit einem neuen Trainer. Dann hast du eine gewisse Euphorie am Anfang. Dann läuft es aber nicht so. Da kommst du in die Spirale rein, wenn du verlierst. Ist es von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, kriegst du mehr Selbstzweifel, auch innerhalb der Mannschaft. Und dann ist es natürlich auch für einen Trainer unheimlich schwer, denn noch was zu erklären, warum das vorher nicht so funktioniert hat. Weil du machst ja Woche für Woche, hast du deine Besprechung, bereitest deine Mannschaft vor und Woche für Woche funktioniert es nicht. So, dann musst du halt reagieren als Verein und ich glaube, dass man mit Dieter halt den richtigen Schritt auch gemacht hat. Einen wirklich auch, weil Dieter war jetzt ein paar Jahre raus, klar, aber er kennt ja die Bundesliga in- und auswendig. Und ich glaube, das war für VfL Bochum der richtige Schritt. Wobei das Programm, was wir natürlich die letzten 3-4 Spiele gehabt haben, war schon massiv. Aber VfL Bochum mit diesem Publikum, mit dem Ruhrpott-Gefühl, haben sie schon diese Chance. Und vor allem, weil man natürlich auch in der Liga 2-3 Mannschaften hat, mit denen man irgendwo auf Augenhöhe ist. Mit Kiel, St. Pauli, das sind so Mannschaften. Ich glaube, dass der VfL am Schluss 15er, 16er in diesem Bereich wird er sich tummeln. Ja, vielleicht hat man das Glück, dass man vielleicht Augsburg noch ein bisschen mit reinzieht, weil in 14 Tagen spielt man ja dann gegen Augsburg. Die kann man dann auch mal noch ein bisschen zu sich holen. Aber man muss jetzt den nächsten Schritt machen. Man muss halt auch vielleicht mal einen Überraschungssieg in Stuttgart, könnte ja theoretisch passieren, dass man da vielleicht mal gewinnt. Das
Orakel ist wieder unterwegs.
Ja, ja. Dass man, weißt du es schon? Ja, oder?
Er will es nicht verraten.
Ich bräuchte nur sag's ein, zwei Tage, aber okay. Dann wären wir auf einem guten Weg. Nein, ich wünsche mir das für den VfL Bochum, weil ich liebe diesen Verein, ich mag die Atmosphäre dort. Ich habe früher schon gern beim VfL Bochum gespielt, das enge, kleine Stadion. Ich wünsche mir, dass der VfL Bochum in der Liga bleibt.
Das Problem beim VfL ist doch, du musst den ja mittlerweile als Großbaustelle irgendwo betrachten. Ja? Es ist ja nicht nur das Sportliche. Du hast ja das Gefühl, auch wenn du die Aussagen hörst über Dieter Hecking von der Mannschaft, die sind ja fast verliebt, dass endlich mal jemand da ist, der Führung in diesen ganzen Laden reinbringt. Du hast von oben Aufsichtsrat angefangen, ja, wo eine komplette Führungslosigkeit herrscht. Da will keiner Verantwortung übernehmen. Die bekriegen sich gerade selber. Dann kommt Ilja Kenzig als alleiniger Geschäftsführer, der eigentlich für Finanzen zuständig ist und auf einmal den sportlichen Bereich mitmischen muss und sogar letztens noch gesagt hat, naja, die Mannschaft ist eine schwierige Kabine. Mhm. Also es ist das erste Mal jetzt, dass du bei der Mannschaft das Gefühl hast, da ist jemand, an den können die sich auch festhalten und festklammern. Ja? Wenn ich höre, Holtmann sagt, eine großartige Aura, die ihn umgibt, ja? Die sind ja fast verliebt in Dieter Hecking, ja? damit endlich wieder etwas passiert und jemand sportliche Verantwortung übernimmt, die es beim VfL seit Monaten nicht gibt.
Ja, absolut. Wir machen da einen kurzen Punkt, sprechen gleich weiter über den VfL Bochum. Nochmal ein paar Hinweise und zwar 89 Sekunden lang von unserem Sportbettpartner und dann sprechen wir gleich auch über die Idee des Fußballs, die man spielen muss oder den Fußball, den man spielen muss, wenn es unten wirklich um jeden Punkt geht und gegen den Abstieg. Zurück in München beim Stahlwerk Doppelpass. Ja, was für ein Fußball müsst ihr spielen, um möglichst schnell Punkte zu holen?
Ja, was macht man in so einer Situation? Es geht erstmal darum, dass du eine Einheit werden musst. Das musst du relativ schnell hinbekommen, hier auf dem Platz mit einer klaren Struktur erstmal spielen musst. Das ist uns gegen Leverkusen nochmal der Zurückblick wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ja, und wo wir dann am Ende hinwollen, ja, das ist jetzt im Moment der falsche Zeitpunkt, danach zu fragen, was soll am Ende dabei rauskommen. Am Ende muss der Platz 15 dabei rauskommen. Und dann kannst du über Fußball nachdenken, wie du vielleicht den noch weiterentwickeln kannst. Natürlich, in erster Linie steht jetzt erstmal, wie will die Mannschaft, welche Haltung will sie haben, wie widerstandsfähig ist sie, ja, dass sie nicht gleich beim ersten Gegentor auseinanderfällt und dass sie Gas gibt. Das sind erstmal so ganze Basics, die du abrufen. Das ist nicht, dass ich da das Rad total neu erfinde. Das sind die Basics, die du brauchst im Abstiegskampf. Ja, wenn da welche nicht mitmachen, dann wirst du keine Chance haben. Wenn 2-3 sich rausnehmen am Spieltag, dann wirst du keine Chance haben in dieser Liga gegen Kiel nicht, gegen St. Pauli nicht und gegen die Großen sowieso nicht. Und das war so mein erster Appell. Und dass die Jungs Fußball spielen können, hat man dann in dem Spiel gegen Leverkusen auch gesehen. Mit zunehmender Spieldauer kam das Vertrauen. Ja, Leverkusen hat uns in Spiegel gehalten, sage ich mal. Sie haben nicht den Sack zugemacht, das war die Kritik an Leverkusen, das stimmt. Ja, sie hatten die Chance zum 2-0, haben sie nicht gemacht. Und dann haben wir gemerkt, oh, jetzt können wir aber was bewegen. Und dann hat man auch gesehen, dass wir durchaus in der Lage sind, auch guten Fußball zu spielen.
Und zu den Basics, Katharina, gehört bei Dieter Hecking, glaube ich, auch Disziplin.
Ja, kann man so sagen. Da hat er ein Faible für und das haben einige Spieler in der Vergangenheit auch schon zu spüren bekommen. Sie erinnern sich bestimmt alle an eine Geschichte, die dreht sich um Max Kruse. Wir sind in der Saison 15-16. Damals hatten die beiden, also Dieter Hecking und Max Kruse, miteinander dort zu tun in Wolfsburg. Und da gab es diese Taxi-Geschichte. Davon hat er selbst dann nochmal jetzt berichtet in einem Podcast. Also Max Kruse hat gesagt, ja, ich habe da 75.000 Euro in diesem Taxi liegen lassen. Ich habe mich ablenken lassen von zwei Mädels, die da mit dabei waren. Und bin da um 5 Uhr morgens dann aus diesem Taxi rausgestiegen. Ja, nicht mehr dran gedacht. Übrigens, der Rucksack, der soll auch um die 1.000 Euro wert gewesen sein. Und das, was aber Dieter Hecking offenbar am meisten aufgeregt hat, das war nicht das Geld, das waren nicht die Frauen, sondern das war die Uhrzeit. 5 Uhr morgens ist der Spieler da erst zurückgekommen. So ist es zumindest überliefert worden. So, also das ist eine Geschichte. Disziplin, die wird ganz groß geschrieben, wie gesagt. Das hat jetzt auch schon Baldé von Bochum zu spüren bekommen. Das war die zweite Trainingseinheit des VfL unter Dieter Hecking, bei der der junge Spieler jetzt zu spät gekommen ist und dann direkt mal dieses Training nicht mehr mit absolvieren durfte. Also da wurde durchgegriffen. Man muss dazu sagen, Baldé, der hatte die 3 Spiele zuvor auch schon nicht den Sprung in den Spieltagskader geschafft, dann gegen Leverkusen ebenfalls nicht. Aber das dürfte zumindest nicht geholfen haben, dass es in der Zukunft besser werden wird. So, und dann gab es jemanden, der hat da einen ganz netten Vergleich rausgesucht. Also Kees van Wonderen, der Schalke-Coach. Der hat zu Beginn seiner Amtszeit jetzt bei den Gelsenkirchenern ja immer gesagt, ich bin kein Harry Potter. Also sprich, ich kann keine Wunderdinge vollbringen, ich kann nicht zaubern. Aber ja gut, also hier haben wir jemanden, der kann offenbar ein bisschen zaubern. Der sieht auch noch einem Magier relativ ähnlich. Wie gesagt, das hat da jemand im Internet rausgefunden. Jetzt ist die Frage, was ist es denn? Disziplin, Magie, irgendwas scheint auf jeden Fall zu stimmen.
Es ist die Brille, eindeutig.
Eindeutig, eindeutig, ja.
Wie darf ich mir das denn vorstellen, dieses Disziplinthema, dass das wichtig ist, ist klar, aber irgendwie, also habe ich immer das Gefühl, du bist jetzt nicht der ganz Brutale, also auch so die Soester Kirmes kommt da mal und mal 2 Tage frei, also wie lebst du dieses Thema Disziplin mit deinen Mannschaften?
Ja, das ist wie lange her mit Max? 10 Jahre, vielleicht würde ich heute auch anders denken, vielleicht wäre es doch das Geld und nicht die Uhrzeit. Nein, ich sag mal, Baldé, ja, was soll ich sagen, ist ein junger Spieler und da geht es auch nicht um das Zu-spät-Kommen, die Ausrede war halt schlecht. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, dass die Ausrede nicht gut ist und er sagt, er hat keine Handynummer von irgendeinem im Verein, den hätte er anrufen können, seinem Auto liegen geblieben ist, dann ist es für mich sehr naiv und dann muss ein junger Spieler auch spüren, dass es so in der, das geht nirgendwo, es geht nicht in der freien Wirtschaft, geht in keinem Unternehmen und es geht auch bei uns nicht.
Aber es gibt eine zweite Chance vielleicht wieder?
Ja, natürlich, er hat ja dann am anderen Tag wieder mittrainiert. Mhm. So einen Elfmeter verwandle ich dann auch noch, ja. Den musst du dann machen und das ist natürlich dann auch ein Zeichen irgendwo an die anderen Spieler. Pass auf, ihr habt einen gewissen Spielraum, ja, den könnt ihr euch sehr gut drin bewegen, aber wer den Spielraum verlässt, der sollte nicht zu lange raus sein.
Ist das was, du darfst gleich, ist das was, was auch über die Erfahrung kam? Also wenn wir überlegen, wann war das? 2006, glaube ich, Aachen, erstes Bundesligaspiel als Trainer. Warst du damals noch anders als heute?
Ich denke ja. Also ganz klar, weil wenn du da anfängst, dann willst du erstmal alles alleine machen. Ja, ich hatte noch mit
bisschen Bremser, jünger, aber...
Ja, ich hatte mit Dirk Bremser über Jahre einen herausragenden Co-Trainer, mit dem ich mich blind verstanden habe. Ja, der hat mir natürlich enorm geholfen, gerade in der Anfangszeit. Ich hatte das Glück, dass ich Jörg Schmadtke hat man gerade gesehen, ja, sehr, sehr gute Sportdirektoren an meiner Seite hatten, die mich auch auf meinem Weg begleitet haben, mit denen ich mich ständig austauschen konnte. Und so entwickelt man sich natürlich, aber natürlich jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste, obwohl ich mich noch sehr jung fühle. Und da machst du natürlich Erfahrungen und du gehst mit anderen Sachen um. Und ich glaube, ich muss mich auch der jungen Generation anpassen. Nicht sie müssen sich mir anpassen, sondern du musst ein Stück weit auch mitbekommen, was die heutige Generation beschäftigt. Ja, und das
hat das auch Eingang gefunden in deine Fußballsprache? Also sprichst du von den Halbspuren, von den roten Zonen und Ähnlichen? Oder
ich hoffe, dass ich unterwegs. Ich bin da sicherlich noch ein bisschen klassisch unterwegs, aber die Halbspur habe ich jetzt auch mal gebracht, obwohl ich bei irgendwann gesagt habe, in Hamburg hört mir auf mit dieser Halbspur, wer das auch einmal das Wort gebraucht, der fliegt hier raus aus dem Trainerstab. Nein, das ist so, die Methodik ist halt so mittlerweile aufgebaut, sie werden so ausgebildet mit diesen Begrifflichkeiten, die Trainer. Und wenn ich jetzt 5 Jahre raus bin, hat sich natürlich auch was verändert. Und das muss ich natürlich, ich war zum Beispiel vor dem Spiel in der Schiedsrichterkabine, ich habe mich erstmal erkundigt, was darf ich denn jetzt noch und was darf ich nicht, ja, um nicht gleich eine gelbe Karte zu riskieren. Also der Fußball hat sich ja auch weiterentwickelt. Und ich glaube, aber auch ich habe mich weiterentwickelt und muss dann dementsprechend natürlich auch mit der Zeit gehen.
Michael, wenn du ihm so zuhörst, freust du dich, dass so jemand wieder in der Bundesliga ist?
Ich glaube, bis hierhin lässt sich das so an, als wenn das ein sehr guter Griff vom VfL Bochum war, wie er innerhalb einer guten Woche es geschafft hat, in die Köpfe vor allen Dingen der Spieler und auch in die Herzen schon der Leute reinzukommen. Mhm. Das ist ein Rekordtempo, wenn er das weiterführen kann und die Leute so auf dem Weg weiter entsprechend mitnehmen kann. Weil am Ende, am Anfang ist man, glaube ich, mehr Psychologe als Trainer. Wenn man mit einem Punkt unten steht, dann geht das nur über Psychologie und in die Köpfe rein. Das hat er im Rekordtempo geschafft. Und wenn ein Spruch mit Bier auf der Soester Kirmes reicht, damit die Leute einen schon lieben, dann frage ich mich, warum schaffen das nicht andere Leute auf Schalke
Soester
oder sonst?
Das waren alles Soester, die drauf kamen.
Nee, also das finde ich, ist der elementare Baustein, ist gelungen. Am Ende entscheiden die Punkte, wenn er bis Winter,
ja, das, wie vorhin gesagt. Die Chance will ich hier auch mal nutzen. Man muss es ja auch relativieren. Also das, was da nach dem Leverkusen-Spiel über uns berichtet wurde, über meine Person berichtet wurde, das geht auch wieder alles viel zu schnell.
Zu weit, ja.
Ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, und vorher war alles in Schutt und Asche und jetzt kommt jemand, der anscheinend den richtigen Halt gefunden hat, die Mannschaft verstanden hat, vielleicht, was überhaupt, da werden auch noch Überraschungen auf mich warten, mit denen ich nicht rechne, glaube ich. Ja. Und jetzt gilt es halt einfach, diesen Schwung mitzunehmen in die letzten 5 Spiele vor Weihnachten, um, was eben auch schon zu Recht angeklungen ist, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Und das wird wahnsinnig schwer, das ist keine leichte Aufgabe, das ist sich aber auch in Bochum jeder bewusst. Mhm. Aber zumindest, und das ist das, was ich mitnehme aus dem Leverkusen-Spiel, die Hoffnung ist wieder da. Und wer das Stadion erlebt hat am Ende, das ist das, was Mario schildert, es war immer unangenehm, in Bochum zu spielen. Und das haben wir, glaube ich, so ein Stück weit wieder hergestellt.
Da merkt man auch, wie er ist. Der Dieter Hecking hat 2017 in der neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, ich bin immer in der goldenen Mitte. Wenn alles auf mich einstürzt, werde ich ruhiger. Wenn mir alles zu euphorisch wird, dann trete ich auf die Bremse. Hat er jetzt wieder bewiesen. Aber du, Zwetschke, du hast in Bochum gespielt. Kannst du es auch einschätzen? Ist da eine große Passung zwischen Dieter Hecking und deinem ehemaligen Verein?
Auf jeden Fall. War ja ein super Start jetzt mit dem Unentschieden gegen Leverkusen. Und ich habe ja 3 Jahre in Bochum gespielt. Bin ja auch, würde ich sagen, mehr so der Filigrane gewesen. Und das Umfeld oder Bochum steht ja schon mehr für Malochen und für Disziplin auch. Und ist nicht ein musste mich natürlich umstellen und ich denke, dass am Anfang der Saison da mit dem Kader schon ein paar Fehler gemacht wurden, auch mit der Spielweise, wenn ich sehe, dass die oft im 4-4-2 in der Raute gespielt haben, was jetzt nicht gerade den Abstiegskampf entspricht und der Dieter Hecking das ja auch umgestellt hat und ich denke, dass sie auf einem guten Weg sind und ich hoffe, dass sie im Mai die Nicht-Abstiegsfeier oder feiern und dann kann er gern zu mir nach Bosnien kommen und den nächsten Patienten retten.
So weit sind wir schon. Okay, wir machen an dem Punkt eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück im Stahlwerk Doppelpass. Es gibt noch die Fragen aus dem Netz an Dieter Hecking. Außerdem wollen wir wissen, was mit der Frage der Woche ist. Und wir sprechen über den VfB Stuttgart und die Situation dort rund um Sebastian Hoeneß. Also uns gehen die Themen nicht aus. Sie bleiben dran. Bis gleich. 13 Uhr am Sonntag. Der Stahlwerk-Doppelpass läuft. Unter anderem Dieter Hecking, heute Cheftrainer des VfL Bochum, bei uns. Und Katharina, wir haben ja die Rubrik Frag den Stargast und wir kriegen da viele, viele Anfragen. Bin gespannt, was du ausgewählt hast an Fragen an Dieter Hecking aus dem Netz.
Das sind manchmal so Fragen, die man, ja, also die vielleicht auch dann ein bisschen direkter sind. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Also wir steigen mal ein mit, warum geht Ihr Engagement eigentlich nur bis zum Sommer, Herr Hecking?
Ich glaube, dass es eine vernünftige Regelung ist zwischen mir und dem VfL Bochum. Je nachdem, wie es ausgeht. Wenn es positiv ausgeht, glaube ich, dann werden wir widersprechen. Wenn es negativ ausgeht, dann muss man immer gucken, was der Verein sich für die Zukunft vorstellt. Also ich glaube, es ist für beide Seiten eine richtige Vertragsdauer.
Also auch offen für eine Verlängerung möglicherweise, wenn ich das da raushöre. Ist die Aufgabe beim VfL Bochum Ihr letzter Trainerjob, wollen die Leute wissen?
Ich habe es ja jetzt, dass ich auch zurückgekommen bin, ist ja schon ein Zeichen, dass ich sage, ich fühle mich nach wie vor gut. Ich fühle mich dem Ganzen auch gewachsen weiterhin. Und nochmal, ich bin jetzt in Bochum und dann über mehr zu reden, das ist der falsche Zeitpunkt. Bochum,
also
Bochum kriegt mich mit 100%.
Eindeutige Antwort, sehr schön. Jetzt haben wir vorhin ja schon von Ihnen schon ein bisschen darüber erfahren, wie viel Erfahrung bei Ihnen ausmacht, wie wertvoll das ist in der Trainerkarriere. Jetzt würden wir gerne von Ihnen wissen, wenn man mal sich zwei auch sehr erfolgreiche Trainerkarrieren anschaut, von Carlo Ancelotti und Pep Guardiola. Ancelotti, der ist eher weniger lang bei seinen Stationen durchschnittlich gewesen, 10 an der Zahl, also auch wenn er jetzt schon seit 2021 ja bei Real ist, waren es eher im Durchschnitt 2,3 Jahre, bei Pep Guardiola die 4 Stationen im Schnitt 4 Jahre, auch wenn er jetzt seit 2016 ja schon bei City ist. Wie würden Sie sich das erklären, diese unterschiedlichen Laufzeiten?
In Zeiten, Pep Guardiola, glaube ich, steht dafür, dass er etwas kreieren kann über Jahre. Ja, manche Trainer sind eben 2-3 Jahre bei einem Verein, merkt man aber auch, dass eine gewisse Abnutzung da ist von der Ansprache, von den Methodiken her, dass dann vielleicht auch für beide Seiten es gut ist, sich mal zu verändern. Also es gibt für beides positive Dinge.
Für und wieder. Und abschließend, was die Leute sehr interessiert ist, hat Manuel Riemann unter Ihnen eine Chance?
Gut, das ist ein Thema, das habe ich geerbt, sage ich mal. Ja, ja. Diese Personalie, ich glaube, dass es so ist, dass der Verein für sich die beste Lösung finden muss. Ich bin Angestellter vom Verein und wenn es da eine Lösung geben sollte, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, werde ich das mittragen, ist ja klar. Ja, und alles andere, dafür ist jetzt noch nicht der Fall, der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen.
Ja, so, da merkt man auch die Erfahrung. Ne?
Absolut,
so
diplomatische
Frage,
Antworten.
So diplomatisch zu beantworten. Eine habe ich auch noch. Halbmarathon habe ich gelernt. War es diesen Sommer, ne? In Rom?
Jetzt im Oktober, ja.
Im Oktober sogar. Mit den Söhnen. Halbmarathon gelaufen in Rom. Wie ging's?
Ja, war anstrengend.
Ach was?
Kann ich sagen. Also es war das erste Mal, dass ich über so eine Distanz gelaufen bin. War, nachdem ich in Nürnberg ausgeschieden bin, einer meiner Söhne ist wirklich ein Lauffreak geworden in den letzten Jahren. Und er meinte, Papa, jetzt musst du dir mal ein Ziel setzen, musst du mal wieder ein bisschen Sport treiben. Ein bisschen Gewicht kannst du auch mal vertragen, dass du ein bisschen runterkommst. Okay, klare Worte von meinem Sohn. Aber jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und hat aber ohne Ziel geht's nicht. Was wäre es, wenn du einen Halbmarathon in Rom mit uns läufst? Und dann haben wir sehr, sehr schöne Tage, 4 Tage in Rom gehabt. Die Strecke war anspruchsvoll, nicht die Höhenmeter, das ging noch, aber das Kopfsteinpflaster hat mir zu schaffen gemacht. Dann so bei Kilometer 18 immer noch die Füße zu heben und nicht zu stolpern. War nicht ganz so einfach, aber am Ende des Tages, muss ich wirklich sagen, war ein tolles Gefühl, dann aufs Kolosseum zugelaufen, über die Ziellinie zu kommen.
War gut. Und wird aus dem Halbmarathon noch
Nein.
ein Marathon? Nein.
Nein. Auf keinen Fall.
Die kam wie aus der Pistole geschossen. Mario, das wäre doch auch was für dich mal, in die Richtung mal zu gehen. Ausdauersport.
Ja, denk jetzt mal drüber nach.
Ja.
Ob ich denn,
wobei ich habe da, also ich glaube, ich kann das prognostizieren. Du ja? wirst keinen Marathon mehr laufen.
Ja, ich glaube, da liegst du nicht verkehrt.
Ah, okay. Also das Orakel ist hier rüber gewandert. Ja, und jetzt wollen wir natürlich hören, was Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gesagt haben am Dopafon zur Aufgabe von Dieter Hecking, den VfL Bochum in der Liga zu halten.
Dieter Hecking ist es gelungen, der Mannschaft wieder Selbstvertrauen zu geben. Er gibt ihnen einen Plan mit zu den jeweiligen Gegnern. Die Mannschaft blüht unter ihm wieder richtig auf. Darum glaube ich, mit Verstärkung im Winter und vom Verletzungspech verschont, kann es Dieter Hecking schaffen, mit dem VfL Bochum die Klasse zu halten.
Auch ein Trainer Hecking kann die Bochumer vor dem Abstieg dieses Jahr nicht retten. Die Bochumer sind einfach zu schwach.
Ich bin der Meinung, dass Dieter Hecking den VfL Bochum in der ersten Liga hält.
Er schafft es immer wieder, Spieler neu zu motivieren. Und die Bochumer werden unterschätzt.
Dieter Hecking hat viele Trainerstationen hinter sich. Er hat eigentlich immer Erfolg gehabt und er hat immer gute Leistung abgeliefert. Deswegen traue ich ihm da mit seinen Fähigkeiten auch ohne weiteres zu, den VfL Bochum noch zu retten.
Wer hier aus der Runde ist der Meinung, der VfL Bochum bleibt drin? Ja, du hast...
Ich glaube nicht dran.
Nee?
Nein, ich glaube nicht dran. Ich glaube, und das ist das, was Dieter Hecking angesprochen hat, hat wenig mit Dieter Hecking zu tun. Ich glaube, dass der Verein gerade viel zu viele Probleme mit sich selber hat, dass es auch in der Kaderstruktur Probleme gibt, dass du im Winter auf jeden Fall nachbessern musst, gibt ein Führungsvakuum da. Ich glaube, das wird für den VfL bei den ganzen Problemen, die es einfach gibt, wahnsinnig schwierig, weil es einfach bei anderen Vereinen deutlich ruhiger ist und deutlich entspannter. Hm. Und deswegen glaube ich nicht dran.
Das wäre ein Drama. Was sagst du?
Das wäre ein Drama, wenn nach Schalke der nächste Ruhrgebietsverein diesen Weg gehen würde. Auch wenn die Schuldenlage bei euch Gott sei Dank eine ganz andere ist.
Nein, also ich denke, ich habe es eben am Dubafon, es waren 4 Stimmen, 75% sagen ja. An denen orientiere ich mich. Die Stimme hier links habe ich wahrgenommen. Nein, es ist wirklich so, es wird bis zum 34. Spieltag vielleicht mit 2 Relegationsspielen, wird es die Aufgabe sein. Und es wird aber auch sein, diese Zuversicht zu behalten. Und egal, ob da ein Vakuum ist oder ob wir nachverpflichten müssen oder auch nicht, ich glaube, dass der VfL Bochum alles dran setzen wird, um die Klasse zu halten. Und da werde ich meinen Teil dazu beitragen.
Und der nächste Gegner, der VfB Stuttgart, der hat ja so eine leichte Ergebniskrise. Vielleicht.
Das höre ich genau zu.
Genau, wir gucken mal.
Betretene Gesichter, die die Saison des VfB Stuttgart genau widerspiegeln. Und immer wieder das gleiche Problem. Gut gespielt, schlecht gepunktet. Der Vizemeister leidet an einer chronischen Ergebniskrise. Der Ball läuft fast so schön wie in der letzten Saison. Allein der VfB hat 8 Punkte weniger, 8 Tore weniger geschossen und steht mit Rang 11 8 Plätze schlechter da. Guirassy wird natürlich schmerzlich vermisst, denn der VfB-Offensive fehlt die notwendige Effizienz. Und auch die Abgänge von Anton und Ito kann der VfB hinten bis jetzt nicht richtig kompensieren. Schon 19 Gegentore. Auch für Sportvorstand Wohlgemuth viel zu viel. Damit bewegen wir uns natürlich nicht im Rahmen unserer Erwartungen. Wahrscheinlich muss der VfB seine Erwartungshaltung in dieser Saison herunterschrauben. Die Dreifachbelastung durch die Champions League tut den Ergebnissen offensichtlich nicht gut. Und Transfers in der Winterpause soll's auch eher keine geben. Wir fragen daher: Wird aus der Ergebniskrise vielleicht bald eine echte Krise?
Mario, glaubst du, dass der VfB in eine krisenhafte Situation rutschen kann?
Naja, da reinrutschen kann ja jeder. Vom Grunde her, das ist ja klar. Ich meine, sie spielen tollen Fußball, aber die Ergebnisse stimmen nicht. So, ich meine, Leverkusen, ne, letztes Jahr so durchmarschiert. Können wir ja auch sagen, das ist eine Ergebniskrise. Die haben auch nicht die Punktezahl, die sie sich vorgestellt haben. Aber beim VfB Stuttgart kommt ja noch hinzu, dass die Champions League. Das ist ja auch ungewohnt. Ne? Ich meine, das ist eine Doppelbelastung, die natürlich, wenn du Champions League gespielt hast oder spielst und die Musik hörst, das ist ein anderer Wettbewerb, da freut sich jeder drauf. Und dann musst du wieder in die Bundesliga, musst du dann wieder den Step schaffen, dass du dich wieder auf die Bundesliga fokussierst. So. Ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass der VfB letztes Jahr eine überwältigende Saison gespielt hat.
Vizemeister.
Und dass das nicht unbedingt so weitergeht. Ich meine, das war ja auch vielleicht irgendwo ein Stück weit zu erwarten. Ne? Ich bin trotz allem noch ein tollen Fußball, aber es stimmen halt die Ergebnisse nicht. Und da wird man halt am Schluss dran gemessen.
Und der Glaube bei deiner Mannschaft, jetzt nach dem Erlebnis mit Leverkusen, ist wahrscheinlich eher wieder so, dass man sagt, ja gut, also Stuttgart ist eine ähnliche Preisklasse, warum nicht da auch? Ja? Oder wie geht dir das an?
Nein, so müssen wir denken. Ja? Also du hast in jedem Spiel die Möglichkeit, 3 Punkte zu holen. Und ob es dann der VfB Stuttgart ist, ob es Leverkusen ist oder ob es dann nur Holstein Kiel ist, ja, mache ich gleich. Einmal muss ich aufzahlen. Aber nein, wir sind doch in der Situation, wir dürfen gar kein Spiel von vornherein abschenken, sondern wir müssen wirklich sehen, dass wir auch nach Stuttgart fahren mit dem Ziel, was mitzunehmen. Und wie gesagt, das wird die Aufgabe sein.
Ich drehe es trotzdem mal,
ja, mach mal bitte.
In deine Richtung. Trotzdem noch mal die Frage, wie setzt man so eine Aufgabe dann um? Also hinten reinstellen oder auf die zweiten Bälle aktiv sein? Was ist da besonders im Fokus?
Also ich glaube, wir müssen den Mut haben, auch Fußball zu spielen. Ja, wenn wir uns nur in Stuttgart hinten reinstellen würden, dann wird es nicht gut gehen, weil sie haben trotzdem herausragende Fähigkeiten in ihrem Offensivspiel, im Positionsspiel, wo sie jeden Gegner wirklich wehtun können. Und das wird unsere Aufgabe sein, den Druck möglichst wegzunehmen von unserem Tor, aber auch selber Möglichkeiten zu kreieren.
Das heißt, ihr braucht auch ein bisschen Ballbesitz, ja?
Den brauchst du immer im Fußball. Wenn du nur hinterherläufst, wird es irgendwann schnaggeln hinten drin. Ja. Nein, wir brauchen den Mut, auch in Stuttgart nach vorne zu spielen und um da eben auch erfolgreich zu sein. Man sieht es, die Ergebnisse sind gerade nicht so. Sie haben 1-2 Fehler zu viel drin in ihrem Spiel. Und wenn wir sie ausnutzen wollen, dann müssen wir mutig sein.
Und traust du ihnen was zu in Stuttgart, im VfL Bochum?
Das wird sicherlich keine einfache Aufgabe, das ist ja ganz klar. Ich meine, ich glaube aber, dass beim VfB ein bisschen mehr Druck noch da ist durch die Ergebniskrise, die sie halt haben. In der Bundesliga, ich glaube, dass der VfL Bochum mit diesem Punktgewinn gegen Leverkusen, dass sie auch ein bisschen mehr an Selbstvertrauen, wie es Dieter schon sagt, wenn du natürlich nach Stuttgart fährst und hast die Hosen voll, dann brauchst du nicht dahin fahren. Du musst versuchen, da ein bisschen was mitzunehmen. Du musst Selbstvertrauen haben. Du darfst keine Angst haben vor dem Verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du auch nach Stuttgart fährst und sagst, ja, wir können da auch was mitnehmen. Aber wenn du Angst hast, dann hast du sowieso von vornherein schon verloren.
Eine Ikone des VfL Bochum hat mir gesteckt, der VfL Bochum ist immer gerne zum VfL Stuttgart gefahren. Die Bilanz soll nicht so schlecht sein. Da muss man auch mal weiter dran arbeiten.
Aber darauf gibt man da was?
Manchmal der Bauch ist auch entscheidend im Fußball, nach wie vor.
Okay, ja, also wie siehst du denn die Situation beim VfB? Sebastian Hoeneß, hochgelobt, gab Anfragen, Manchester United, jetzt wird er so als möglicher Alonso-Nachfolger in Leverkusen gehandelt. Bringt auch so diese Diskussion um den Trainer, also auch wenn die nur öffentlich sind, bringt die ein bisschen Unruhe rein vielleicht?
Ich glaube, in Stuttgart Unruhe zu verursachen, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger als in München oder Dortmund. Vielleicht sogar als in Bochum, das kann ich nicht beurteilen am Ende, weil ich in Stuttgart nicht arbeite. Aber der hat halt jetzt eine Delle, wie sie halt parallel in Leverkusen und in Dortmund auch stattfinden. So, peng. Was das auf Dauer auf Strecke mit ihm macht, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, er hat in der letzten Saison nachgewiesen, dass er Potenzial hat, wie vielleicht auch Nuri Sahin und Kompanie, die wir vorhin alle schon hatten. Und nicht ohne Grund ist er bei so einem Verein wie Leverkusen als potenzieller Nachfolger für Alonso gelistet. Ja?
Man muss auch sagen, dass der VfB Stuttgart auch wirklich 3 für ihre Mannschaft richtig gute Spieler verloren hat.
Das kam dazu.
Und Anton. Das waren Eckpfeiler in dieser Mannschaft. Die musst du auch erstmal ersetzt bekommen. Ist auch nicht so einfach, wenn du dann so einen Umbruch nach so einem Erfolg moderieren musst mit der Champions League noch oben drauf als zusätzlicher Belastung. Also von daher glaube ich, dass der VfB Stuttgart vieles richtig gemacht hat.
Ja, und sie haben 50 Millionen ausgegeben für Undav und Demirovic, die beide bei 5 Toren stehen und ehrlicherweise ja beides hervorragende Stürmer sind, ne? Also klar, Guirassy hat letztes Jahr alles zerschossen, aber ich meine, die beiden sind schon oberes Regal.
Ja, ich meine, wenn du so beim VfB Stuttgart mit der Mannschaft, was er letztes Jahr gehabt hat, damit du so 2 Eckpfeiler verlierst, das macht ja was auch mit einer Mannschaft. Ja, man hat ja noch das große Glück mit Undav, dass der wirklich auch das eine oder andere Tor dann noch gemacht hat. Wenn der mal eine Krise kriegt, dann wird es natürlich auch beim VfB Stuttgart schwer. Aber so ein Guirassy zu ersetzen, das ist mal nicht so einfach. Und deswegen, aber ich glaube, dass der VfB auch wieder in die Spur kommen wird. Muss jetzt nicht unbedingt am nächsten Wochenende sein, die danach. Aber danach können sie ja auch jedes Spiel gewinnen.
Der VfB war ja auch sehr verwöhnt, ne? aus der letzten Saison.
Ja,
das darf man auch nicht vergessen, ne? Wo sie eigentlich fast überperformt haben mit dieser Mannschaft. Also man ist eigentlich so ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen jetzt zurück. Und ich glaube, über die Qualität der beiden Stürmer muss man nicht sprechen. Die Frage ist, wann sie wieder treffen, weil vom Spiel her ist es ja immer noch sehr gut, was Stuttgart da abliefert und zeigt.
Und momentan ist ja so ein bisschen die Eintracht aus Frankfurt, so, die Rolle des VfB aus der letzten Saison spielt. Ne?
Ja, ich finde, was Eintracht Frankfurt im Moment da zeigt, das ist außergewöhnlich. Ich glaube auch, dass die Eintracht ganz lange da vorne dabei bleibt. Die haben, man muss natürlich auch wieder da abwarten, ne? Was passiert mit Mamouche vielleicht in der Winterpause.
Ja, ja.
Kommt vielleicht jemand aus England und bietet dann halt mal die 80 Millionen. Bleiben die aber zusammen bis zum Ende der Saison, dass Mamouche auch diesen Lauf weiter behält. Ich glaube, dann ist mit der Eintracht um die Champions-League-Plätze ist es ganz gut gestellt.
Wir wollen ganz kurz mal zu Basti Schwele schalten, das ist unser Darts-Kommentator, denn heute gibt es noch großen Sport hier bei Sport 1. Basti, erzählt uns doch mal, was unsere Zuschauer da erwartet gleich.
Ja, erstmal Grüße natürlich von hier aus der Combox in den Doha. Robi Majanovic ist an meiner Seite mit dabei. Der Grand Slam of Darts. Es ist das letzte große Turnier vor der WM. Natürlich ab 15. Dezember das Ganze live auf Sport 1. Und es ist eine Situation in diesem Halbfinale, das heute startet, abends noch das Finale. So sind die Darts derzeit. Zwei Außenseiter in dem Halbfinale mit Mansell und mit Lookman und ein Duell der Generationen. Der eine hat Darts groß gemacht, der andere wird Darts noch größer machen. Anderson gegen Luke Littler, so heißt er richtig, Robin.
Ja, wir erleben ja tatsächlich eine Zeitenwende, was Darts angeht. Es drücken nicht nur die jungen Spieler so ein bisschen Richtung Elite, sondern auch die Alten aus der zweiten Reihe wollen ihren Platz, wollen natürlich auch ihr Preisgeld haben inzwischen.
Ja, so sieht es derzeit aus und vor allem das Duell Littler gegen Anderson. Das ist ganz, ganz großer Sport. Jetzt dann gleich im zweiten Halbfinale. Wir legen direkt nach euch im Doppelpass los. Ab 13.30 Uhr hier nochmal die letzten Darts von Luke Littler, der gestern in Rekordzeit in einer halben Stunde sein Viertelfinale gegen Wotti Mena mit 16:2 gewann. Auf der anderen Seite war es Gary Anderson, der dieses Turnier in 17 Teilnahmen noch nie gewonnen hat, jetzt wieder im Halbfinale steht. Ein tolles Spiel auch er gegen einen der Youngster, der aufstreben gegen Gian Van Veen. Es war Dramatik pur und wir hoffen natürlich, das geht heute in den Halbfinals so weiter. So, damit weiter bei euch. Ab 13.30 Uhr übernehmen wir dann mit den Darts und natürlich jetzt noch die Möglichkeit für alle, eine Reise nach Las Vegas zu gewinnen.
Und Band und unsere Runde erweitert durch Katharina. Und damit die Darts pünktlich fliegen gleich, schieß mal los mit deinen Hinweisen und den Spenden, die eingegangen sind.
Also, wir dürfen Ihnen natürlich gerne wieder ans Herz legen, auch bei uns vor Ort mit dabei zu sein, wenn der Doppelpass wieder on Tour geht. Auch im Herbst haben wir einige Termine. Ich glaube, Mario Bassel, der weiß da noch viel besser Bescheid als ich. Aber Sie können sich gerne mal unter dem unten genannten Link durchklicken. Und da ist bestimmt was in Ihrer Nähe dabei, wenn Sie vor Ort die Experten fast zum Anfassen haben möchten. So, und dann haben wir Spenden reinbekommen. Da ist ein bisschen was gekommen heute. Laura Karin, Franz Riederer, Weyreck am Altersee, Oberösterreich haben gespendet. Die vier Freunde von Sura, Lothar und Klaus aus Dortmund, Michael und Franka Böckamp, SV Greiseheim, der SC Olching. Grüße an den ehemaligen A- und B-Jugendtrainer Mario Basler sollen wir ausrichten.
Aha.
Peter Lautenschläger, Tipprunde Tippenstadt in Natura, Brümmerhofer Spezialitäten, Südafrika-Truppe, Jackie, Alex, Phil und Alex, Roman, Marco, Uli und Jürgen mit dem schönsten T-Shirt. Ich habe es nicht gesehen, wie es aussieht. Klüngel SG, Meisenheim, Desloch Lauschied, Hermann Stiefel aus Burlading, Killer, Firma West, Werbewald, pardon, und Karlsruher Studienfreunde e.V. 490 Euro sind da heute zusammengekommen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wer A- und B-Jugendtrainer zum Anfassen erleben will,
ne? Quasi
das
zum
bist
Anfassen.
Du, glaube ich, oder?
Ja. Ja. Opa und Tour ist geil.
Ja, das glaube ich.
Lustig, wieder, ne? Ab morgen 3 Tage unterwegs in Künzel, Gelnhausen und Meinerschaff.
Also, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, aber es schwierig, lohnt sich aber es auf jeden Fall dabei zu sein. Dankeschön euch allen für die Runde. Viel Erfolg für den schwierigen Weg mit dem VfL Bochum, Dieter Hecking. Jetzt der Grand Slam of Darts und am nächsten Sonntag natürlich wieder ein Stahlwerk-Doppelpass. Dann sitzt hier Thomas Helmer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag bei Sport 1. Machen Sie es gut und bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen.